Alles muss anders werden. Alles muss ganz anders werden. Wir müssen von vorne anfangen. Mit Laufen, mit Leichtathletik, mit Sport, mit Leistungsbereitschaft in Deutschland. Alles muss anders werden. Ich liebe diese ganzen Schlagzeilen ohne jeden sachlichen Hintergrund. Aber das klären wir im Bester Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Schott. Denn wir, Philipp, wissen ja, dass wir alles wissen und alle anderen doof sind. So.
Das ist natürlich genau unser Mindset, mit dem wir durchs Leben gehen. Nein, also es ist immer so bei großen sportlichen Ereignissen und ganz im Speziellen bei Olympischen Spielen, da gibt es im Nachgang, währenddessen schon, aber auch im Nachgang immer ganz viele ganz schlaue Menschen, die wissen, wie man die Welt neu erfindet und dass das eigentlich alles ganz simpel ist und die Frage gestellt wird, warum das nicht schon viel früher gemacht wurde. Da muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln, ganz ehrlich. Denn wenn es so einfach wäre, ja, dann wären die Dinge vermutlich schon gemacht worden. Aber ja, es ist irgendwie so eine bisschen auch traurige Übergangsphase gerade. Also für mich natürlich ein bisschen, sage ich jetzt mal, abgemildert dadurch, dass ich mich hier jetzt im Urlaub befinde seit gestern und schöne Berge hier im Hintergrund habe. Aber sonst wäre ich, glaube ich, ein bisschen in diese Post-Olympic-Depression verfallen. Weil ich meine, Ralf, du bist natürlich sehr viel länger vor Ort gewesen. Ich habe ja nur einen ganz, 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 ganz kleinen Teil auch vor Ort miterleben dürfen. Aber der war so intensiv und so begeisternd jetzt das letzte Wochenende, dass ich sonst auch, glaube ich, Probleme hätte, mich jetzt hier im normalen Leben erstmal wieder zurechtzufinden. So ganz ohne so viel sonstige sportliche Begeisterung. Und ja, was ist passiert? Es ist wirklich, also ich weiß gar nicht, wie wir heute anfangen sollen. Ich hatte eigentlich so ein bisschen den Plan, wir besprechen nochmal unsere schönen Erlebnisse aus Paris und wie du vor allem die Leichtathletik empfunden hast. Und dann heben wir natürlich noch darauf ab, wie die Marathonrennen, was natürlich so ein bisschen unser Steckenpferd ist, aus unserer Sicht abgelaufen sind. Wir durften ja Samstag beide am Mikrofon sitzen, leider für unterschiedliche Sender. Aber grundsätzlich durften wir das ja auch aus berichterstattender Perspektive begleiten. Aber es gab ja noch ein paar andere Ereignisse jetzt unmittelbar zum Ende der Spiele, Anfang der Woche, die so Wellen schlagen derzeit in der deutschen Laufszene, dass wir, ich sag's mal, wie es ist, zu gebombt wurden mit Nachrichten auf unterschiedlichsten Wegen. Wir müssen doch dazu uns auch mal äußern und vielleicht machen wir das später auch noch.
Ja, wie soll ich sagen, dass da natürlich viele persönliche Dinge mitschwingen, dass da natürlich Eitelkeiten mitschwingen, dass da natürlich auch das, was ja Leistungssport auszeichnet, mitschwingt, nämlich dass jeder seine eigenen Ziele verfolgt, ist ja klar. Es ist nur immer schwierig in der Abgrenzung, weil wenn andere auch betroffen sind, dann ist man eben nicht mehr alleine auf dieser Welt. Und dann habe ich doch manchmal das Gefühl, dass Menschen so ganz alleine auf dieser Welt zu sein scheinen, ja. Das ist schon bemerkenswert. Ja, also ich möchte mal anfangen mit dieser Zitatzeile, die jetzt ja überall geteilt wird ohne Ende. Stammt von einer Schwimmerin, von einer deutschen Schwimmerin, die vierte geworden ist über 100 Schmetterling. Ja? Sie sagt, es kann ja nicht sein, dass halt in einer Show, die bei RTL läuft,
die jetzt nicht als hochqualitativ wahrgenommen wird.
Es ist vollkommen egal, wie die wahrgenommen wird, ja, 150.000 Euro für den Sieger rausgehauen wird und ein Goldmedaillengewinner von der Deutschen Sporthilfe nur in An- und Abführung 20.000 Euro bekommt. Plus, es ist so in der Deutschen Sporthilfe, wenn du zwei Goldmedaillen gewinnst, bekommst du trotzdem nur 20.000. Wenn du eine Gold- und eine Bronzene gewinnst, bekommst du trotzdem nur 20.000. Darüber lässt sich trefflich streiten. Unter dem Strich ist es so, die Deutsche Sporthilfe macht eine Menge, das weißt du selber, Philipp. Sie sind nicht besser ausgestattet. So, das hat ja Gründe, ja, weil es nicht ausreichend Menschen gibt in Deutschland, die Deutsche Sporthilfe, die im Wesentlichen auf Spendenbasis funktioniert oder auf Sponsorenbasis funktioniert, unterstützen. Das heißt, alle, ja, jetzt bitte sofort alle anfangen, ja, die bei Facebook und bei Insta und sonst irgendwo rumproleten, um es mal ganz klar zu sagen, ja, ihr fangt mal alle als Erste an zu spenden.
Und ja, dann macht meinen Geldbeutel auf, genau.
Genau, und dann macht ihr mal euren Geldbeutel auf. Ist egal, ob es 5 Euro sind oder 2,50 Euro oder 5.000 Euro oder 10.000 Euro, ja, wer kann, gerne mehr, ja, aber fangt einfach mal alle an zu spenden, ja, und dann reden wir mal weiter. Und jeder, ja, der ein bisschen sportliche Fähigkeiten hat oder selber mal Sport gemacht hat, und davon höre und sehe ich jetzt endlos, ja. Leute, ihr könnt alle als Ehrenamtler in euren Vereinen, ja, in euren Gruppen, wo junge Menschen Sport treiben wollen, könnt ihr hingehen und könnt das unterstützen. Es werden überall Ehrenamtler gesucht, überall im deutschen Sport. Ja. Geht zu euren Gemeinden, wirkt darauf hin, dass die Sportstätten in Ordnung gehalten werden, wirkt darauf hin, dass die Sportstätten geöffnet sind, und zwar den ganzen Tag über geöffnet sind. Ich bin gestern in Frankfurt gewesen bei der Ehrung für 4 Olympiasieger. 2 davon hören wir heute noch, die beiden Ladies aus der Mixstaffel, die wir ja letzte Woche leider nicht als erste bekommen haben, aber die sind heute bei uns. Ja? Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und da hat halt der Baudezernent der Stadt Frankfurt halt nochmal unterstrichen, dass an der Stelle, wo wir uns da getroffen haben, ja, vor einigen Jahren noch ein Schrottplatz war, direkt am Main. Und die vielen Rudervereine haben gesagt, pass mal auf, Freunde, wir können hier nicht rudern. Wenn hier einer reinfällt, dann ist das schlimmer als in die Seine, bevor in der Seine die ganzen Maßnahmen getroffen wurden. Das heißt, die haben so lange Stress gemacht bei der Stadt, bis die Stadt gesagt hat, okay, wir müssen was machen. Inzwischen kann man noch nicht wieder schwimmen im Main, aber man kann da vollkommen in Ordnung rudern. Und da wird Nachwuchs ausgebildet, ja, und rangezogen, die auch bei internationalen Veranstaltungen und auch schon bei Olympischen Spielen waren. Das heißt, jeder von uns kann was machen. Also Nase packen, ja, was anderes machen als Rumproleten in Social Media. Das geht nämlich super. Ja, Erregungspotenzial, yeah, geil. Ja, können wir alle.
Spielen gerne, ne, auch viele Leute drauf auf.
Genau, können wir alle, ja. Aber ist nicht der Punkt. So, das ist das Erste. Das Zweite, nochmal, Sporthilfe lebt von Spenden und Sponsoren. Ja. Was RTL mit seinen Werbeeinnahmen macht in der Showbranche, ist vollkommen denen überlassen. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt müssen aber die alle, ja, sofort anfangen, das Geld an die Sporthilfe zu übertragen. Da würde ich jetzt mal sagen, wenn die 5 größten deutschen Unternehmen und die 10 reichsten Deutschen entsprechend einzahlen würden in die Fördertöpfe, die wir an verschiedenen Stellen für Sport und für Nachwuchssport haben, hätten wir keinerlei Probleme. Ja? Wir sind aber nicht in der Position, dass Sport bei diesen Menschen und diesen Unternehmen eine wesentliche Rolle spielt. Das muss anders werden. Das wird aber sicher nicht mit Meckerei anders, sondern indem man immer wieder mit Leuten spricht und vermittelt, wie geil Sport sein kann. Ich glaube und hoffe, dass da die Spiele von Paris ein Stückchen zu beigetragen haben, weil das schon fett war. Vom auch andere Menschen anstecken und animieren und, wie soll ich sagen, Beispiele schaffen. Ich bin immer so vorsichtig mit Vorbilder, das klingt so hoch. Ja, einfach Beispiele schaffen, dass andere Menschen, junge Menschen, Kinder, Jugendliche Bock haben zu sagen, boah, das möchte ich auch machen.
Und
ich erreg mich schon wieder, ich habe schon wieder Puls.
Ja, nein, also ich bin da ganz bei dir, weil ich habe natürlich nicht zuletzt auch durch meinen Partner Adidas Möglichkeiten gehabt, auf sehr viele verschiedene Sachen Zugriff zu bekommen, auch noch mit Tickets vor Ort. Und ich habe aber mich dann auch einigermaßen bewusst dafür entschieden, dass ich wirklich Sachen auch mal live sehen möchte, die ich, sagen wir mal, wenn ich ehrlich bin, also nicht nur noch nie live gesehen habe, sondern vielleicht jetzt auch nicht mir privat. Also ich habe jetzt halt zum Beispiel zum Turmspringen einfach keinen Connect, kein Bezug, ja, also dementsprechend, ja, guckst du jetzt da, wann sind die deutschen Turmspringmeisterschaften? Wahrscheinlich irgendwie dann doch nicht, ja, oder fährst du da quer durch die Republik, aber deswegen war es mir eigentlich wichtig, dann so Sachen auch mal anzugucken, auch mal was Neues, wo ja auch viel drüber diskutiert wird, ist das noch, gehört das zu Olympia oder gehört das nicht zu Olympia? Sollte das nicht die traditionellen Sportarten sein? Warum gibt's jetzt Breakdance? Warum gibt's sowas wie Skaten und sowas? Ich würde sagen, einfach mal angucken erstmal und schauen, wie wird das denn dort zelebriert? Und ich muss zum Beispiel sagen, Breakdance-Finale der Frauen, das war Freitagabend, glaube ich, das war eine Stimmung. Also klar, auch natürlich in großen Stadien dieser Welt, logischerweise, wenn da 70.000 Menschen drin sind und die Hütte abreißen, das ist beeindruckend, das ist laut. Aber auch, wie die das gemacht haben, am Place de la Concorde mit diesen kleinen, aber sehr kompakten, steilen Tribünen und so ein bisschen so wie Spotlight-mäßig unten und dann auch mit dem entsprechenden, ich sag jetzt mal, eine gute Brücke geschaffen zwischen authentischer und vielleicht auch dem Anlass würdiger Eventpräsentation, aber auch jetzt nicht das komplett aus der Szene, aus der Kultur zu entreißen. Also die haben schon Leute genommen, die offen, ganz offensichtlich aus dieser Szene kommen. Und die haben das hervorragend geschafft, auch Leute wie mich, die absolute Neulinge dieser Szene sind, da mitzureißen. Da war eine Stimmung, das war der Hammer. Und das, schlage ich jetzt die Brücke zurück, das ist genau das, diese Vielfalt an Sport, der bei Olympischen Spielen, wie jetzt eben in Paris, die natürlich das auch großartig ausgerichtet haben, präsentiert wird, an der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, das ist toll, weil das sehen halt Kids, die vielleicht dann eben diese Inspiration bekommen. Wie gesagt, Vorbilder, hast du vollkommen recht, bin ich auch ein bisschen inzwischen nicht mehr der größte Fan von dem Begriff an sich, weil das ist immer sehr hoch einfach aufgehangen. Aber einfach mal Beispiele zu sehen. Auch gutes Beispiel ist, wer, glaube ich, sehr viele Herzen gewonnen hat, auch junge Herzen, ist die Tischtennisspielerin Annette Kaufmann. Einfach durch die Art und Weise, wie sie dort auch aufgetreten ist. Und ich meine jetzt nicht nur vom sportlichen, von der sportlichen Performance, sondern die Art und Weise, wie sie diesen Sport lebt, wie sie das auch nach diese Emotion nach außen trägt. Das ist halt sonst nicht sichtbar. Und das ist eben bei Olympischen Spielen sichtbar. Und das kann dann eben auch Kinder begeistern. Und das finde ich extrem wichtig.
Ja, das andere ist ja diese grundpopulistische Haltung, ja, wie die kriegen nur 20.000 für ein Leben lang, ja, es sind natürlich schon auf dem Weg dahin noch ein bisschen andere Summen unterwegs, ja, weil die allermeisten Sportarten ja leider nicht sich selber aus Werbung etc. finanzieren können. Das heißt, die Leute werden in der Regel entweder ja schon über die Sporthilfe gefördert, wir brauchen nicht diskutieren, dass wir da über kleine Summen reden, also irgendwas zwischen 300 und 800 Euro, ja, pro Monat.
Aber ist besser durch, als nichts, aber ist ja, auch ja, natürlich ja. Zum Leben zu wenig. So, ne?
Absolut, also das ist, ja. Und das, das ist dann schon aber jahrelang, monatlich, dass das Geld dann entsprechend fällig wird. Oder die Leute sind bei der Bundespolizei oder bei der Bundeswehr angestellt. Da reden wir über Angestelltenverhältnisse, liebe Leute. Ja, das ist jetzt schon eine Wertigkeit. Ja, das sind auch staatliche Mittel, das ist letztlich ja Steuergelder, die klar. Genutzt werden, damit Menschen ihre sportlichen Ziele verfolgen können. Ja, also man darf das nicht jetzt nur darauf reduzieren, aber es klingt natürlich geil. Ja, Singapur kriegt 800.000. Ja, Singapur hat aber auch nur sehr, 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 sehr wenige Menschen überhaupt in der Weltspitze. Das heißt, ja. Was da überhaupt passiert, ist halt extrem wenig. Ja, ja, die haben eine Schwimmerin, die hat 2 Bronzemedaillen gewonnen, die hat jetzt sehr viel Geld dadurch bekommen. Ja, okay, und weißt du was, es sei ihr gegönnt. Ja, weil die lebt normalerweise in den USA und ist da in einer Profi-Trainingsgruppe unterwegs. Das ist alles in Ordnung. Da muss sie halt auch Geld dafür bezahlen, dass sie dort trainieren darf. Aber nehmen wir mal Norwegen. Ja, als ein Land, das sportlich im Winter alles dominiert. Ja, ein sehr kleines Land, das im Winter alles dominiert. Bei diesen Olympischen Spielen waren sie nicht so erfolgreich, wie sie sich das gewünscht hatten. Wir erinnern uns, ja, Jakob Ingebrigtsen als sicherer Medaillenkandidat über 1500 Meter ist am Ende Vierter geworden. Ja? So, die sind im Ranking hinter uns gewesen diesmal, was die Medaillen angeht. Ja? Norwegen. Ihr wisst ja sicher alle, wie viele Norweger ja, in einem sehr, sehr reichen Land, wie viel Prämie die für eine Goldmedaille bekommen. Du weißt es?
Ich müsste es wissen, weil ich glaube, Sondre hat es mir mal erzählt, aber ich weiß es nicht. Ich hab's nicht
mehr es ist ganz einfach. 0 Euro. Null Euro.
Ja. Ja? Aber die haben tatsächlich, das muss ich sagen, vielleicht dann wieder, um das aus, also ein bisschen aufzuwiegen, weil das ist genau das, was du sagtest, entweder fördern Länder natürlich konstant, um eine gewisse Spitze entwickeln zu können, ja, über viele Jahre. Und natürlich Norwegen viel geringere Einwohnerzahl als Deutschland generell, aber eher als sehr wohlhabendes Land einzuordnen. Die kriegen eine relativ gute, aber da muss natürlich auch schon auch richtig gut sein. Und Sondre war ja auch phasenweise logischerweise einer der, also der beste europäische Marathonläufer auf jeden Fall als Rekordhalter und dann auch absolute Weltspitze zu der Zeit. Die haben eine extrem gute, auf dem Level dann extrem gute Förderung, die sie pro Jahr einfach vom, ich weiß gar nicht, vom Olympischen Verband wahrscheinlich kriegen, ja. Wo die praktisch, also Sondre hat ja zeitweise gar nicht mehr wirklich, also er hatte noch einen Wohnsitz bei seiner Schwester, glaube ich, angemeldet, aber der war ja konstant on the road, also der war ja nur noch, er hat in Kenia gelebt oder in anderen Trainingslagern und konnte da mehr oder weniger auch, wenn er was Medizinisches gebraucht hat, dann hat er einfach das Geld bekommen, Physio mitnehmen, Trainer bezahlen, Travel Expenses für die Rennen oder auch immer, das wurde einfach alles getragen und da waren wir schon in einem soliden 5-stelligen Bereich pro Jahr, den er da quasi zur Verfügung hat, um es sportbezogen zu investieren sozusagen. Aber natürlich auch da reden wir jetzt nicht von Hunderten, ja, sondern das ist natürlich dann eine vergleichsweise kleine, überschaubare Anzahl. Ja. Also es ist immer so die Frage, schaffen Länder Anreize durch sehr hohe monetäre Versprechen, wenn sportlicher Erfolg eintritt? Auch da bin ich nicht immer der größte Fan von, weil Das ist auch eine Motivation, das System zu bescheißen. Leider muss man das so sagen. Also es ist natürlich auch eine sehr hohe Motivation zu sagen, ich greife dann irgendwann zu leistungssteigernden Substanzen, die halt verboten sind, um mir diesen monetären, wie soll ich sagen, dieses Goodie zu holen, weil es mein Leben vielleicht in einem Land, das vielleicht ganz anders situiert ist als, wie gesagt, Mitteleuropa, Nordeuropa, zu sichern. Ich bin eher der Fan von, man versucht erstmal eine breite Basis an Talenten zu sichten, zu entdecken und aus denen im Bereich auch, wegen mir auch gerne natürlich, berufsbegleitend oder zumindest in der dualen Karriere, es zu schaffen, diesen Menschen den Struggle zu nehmen, dass die sich auf den Sport und das Studium oder die Berufsausbildung konzentrieren können, ohne noch zu überlegen, wie kann ich eigentlich meine Wohnung bezahlen oder wie kann ich eigentlich das nächste Trainingslager bezahlen, weil diese Menschen sind per se schon Leistungsträger, egal ob die später mal eine olympische Goldmedaille oder irgendwas gewinnen, weil die zwei Leben gleichzeitig leben, was für die meisten schon zu viel ist. Also das eines ist schon zu stressig. Wenn du irgendwie 14 Mal die Woche trainierst.
Mir reicht genau, mein eines.
Ja. Genau, 14 Mal die Woche trainierst, den meisten Menschen schon zu viel. Und wenn du den irgendwie ernsthaft studierst, das ist halt wie ein normaler Job am Ende auch. In der heutigen Zeit ist das ja auch nicht mehr so, dass man da wahnsinnig viel Freiheiten hat, wenn du jetzt nicht an einer sportgeförderten Uni oder was auch immer bist. Und das war ich zum Beispiel damals auch nicht. Also was ich damit sagen will, ist, die leben zwei Leben parallel. Du kannst diesen Menschen nicht auch noch zumuten, dann noch irgendwie zu gucken, dass du noch abends kellnern bist um Mitternacht oder was. Und dann erwarten, dass diese Leute irgendwie die Welt einreißen und den Medaillenspiegel irgendwie pushen. Und das ist aber trotzdem für die Gesellschaft, finde ich, ein Gewinn, solche Menschen zu haben, weil das auf jeden Fall leistungsbezogene Menschen sind, die gerne offensichtlich auch irgendwo sich reinknien und fleißig sind und versuchen im Leben ihr Bestes eben zu geben und damit per se auch ein Beispiel, ein gutes Beispiel für ihre Umgebung, für ihre Mitmenschen sind, egal ob die später Medaillen gewinnen. Aber da das Geld zu investieren, dass man sagt, okay, das sind Leute, die wollen Leistung bringen, dass man denen hilft, auf ihrem jungen Lebensweg das Leben nicht noch schwerer zu machen, halte ich für wichtiger, als ob am Ende dann noch der Millionen-Dollar-Betrag irgendwo fließt. Weil wie gesagt, das bietet dann auch immer leichte Anreize, dass Menschen, die vielleicht charakterlich nicht so gefestigt sind, irgendwo mal falsch abbiegen.
Wir sind ja in dieser Diskussion häufiger schon drin gewesen, dass wir sagen, ja, was machen wir denn eigentlich? Fördern wir Leute oder belohnen wir sie am Ende der Reise? Ja, ja. Und das sind ja die beiden Pole. Ja?
Ja.
Also ich bin im Prinzip für beides, ja, aber als erstes steht die Förderung im Vordergrund. Weil ja, niemand voll. Kommt in der Spitze an, wenn er nicht auf dem Weg gefördert wird. Ja? Gefördert und gefordert wird. Ja? Und beides muss einhergehen und beides bedarf einer Fokussierung auf Leistungssport. Wir haben es mit professionellen Strukturen zu tun. Das haben wir immer wieder hier auch betont. Es wird dann halt deutlich bei Olympischen Spielen, dass in anderen Ländern sehr professionell gearbeitet wird und gefördert wird. Ja? Nicht nur belohnt wird. So, das heißt aber, wir müssen es schaffen, die vielen Talente, jetzt nehmen wir mal wieder Leichtathletik, ja, die wir zum Beispiel bei Junioren-Europameisterschaften an den Start bringen, auch entsprechend zu fördern. Dazu gehören jetzt nicht nur diese Talente, dazu gehören nicht nur die Sportstätten, die wir im Vergleich zu anderen Ländern durchaus noch in sehr guter Qualität und in sehr guter Zahl haben. Dazu gehören vor allen Dingen, das habe ich zum Glück jetzt immer wieder an Stellen gehört, aber da muss jetzt auch was passieren, sehr gute Trainerinnen und Trainer. Ja. Weil die brauchst du im Ausbildungsbereich. Natürlich brauchst du auch die Experten nachher oben. Ja, aber da gibt es im Zweifel Expertenteams, ja, wo man Expertise aus unterschiedlichen Bereichen holt. Also Physio, Krafttraining, Psychologie, neuronales Training und so weiter und so weiter. Ja, da kann man sich Expertise dazu holen. Aber da unten, ja, in den Altersklassen von der Pubertät an aufwärts, ja, wo es spannend wird in der Leichtathletik, da müssen Top-Trainerinnen und Trainer vernünftig bezahlt werden, dass sie nicht von Monat zu Monat sich weiterhangeln. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Trainer jetzt mit einem Zeitvertrag beschäftigt sind, deren Vertrag läuft am 31. August 2024 aus. So, welche Perspektive haben denn die? Ja, ja, genau. Was machen die jetzt? Leute, es ist heute der 15.8. Einige von denen haben noch kein Signal, wie es weitergeht. Ja, das ist die Realität im deutschen Sport.
Und da müssen wir anfangen. Auch vielleicht noch ansetzen, dass du sagst, welcher Mensch mit gesundem Menschenverstand, der nicht komplett nur leidenschaftsgetrieben ist, bezogen auf seine Sportart, aus der er kommt oder die er liebt, entscheidet sich am Ende auch für so einen Job. Also ich bin total bei dir. Das ist die Basis dafür, dass man natürlich auch Talente entdecken und entwickeln kann und so weiter und so fort. Und du brauchst dann eine viel breitere Trainerdecke. Aber der nächste Punkt ist natürlich, selbst wenn die hochqualifiziert sind, Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft, was sie alles studiert haben, Abschlüsse und sondergleichen, mit dieser Basis, also die per se keine Reichtümer verdienen und nur mit Zeitverträgen ausgestattet sind von ein, zwei Jahren, selten, dass es ein ganzer Olympiazyklus ist, da musst du auch überlegen, auch das sind ja nicht nur Trainer, sondern, oder Trainerinnen, sondern es sind ja auch Menschen, die möchten ja vielleicht auch eine Lebensplanung haben, also sprich, die möchten ja vielleicht auch mal eine Familie gründen oder vielleicht ein Haus bauen, was auch immer, und mit dieser Basis deines Verdienstes oder wie schnell du halt auch nichts mehr verdienst, das ist halt auch schwer zuzuraten, da habe ich großen Respekt davor, wer das heute noch so macht, weil einfach durchs System her da vieles krankt und das ist einfach diese Planlosigkeit bezogen auf, weiß ja nicht, was morgen ist, und dieses Abhängigsein, das ist einfach ganz schwierig. Und das machen, glaube ich, nur Leute, die im besten Sinne auch positiv verrückt sind. Also die sagen, es ist halt mein Sport und es ist meine Leidenschaft. Und wenn du nun mal, weißt du, guck mal, sagen wir mal, der Turnverband steckt in der Krise oder wegen mir der Schwimmverband, egal. Na gut, Schwimmverband ist ein schlechtes Beispiel, da könntest du noch zum Triathlon vielleicht gehen oder so. Aber sag mal, du bist Turntrainer, ja? Oder sag mal, du bist Badminton-Trainer, noch krasser. Du bist Badminton-Trainer und dein Verband sagt übermorgen, ach so, nach dem 31.8., irgendwie geht's jetzt nicht, wir haben auch gerade nicht so viel Kohle, wird leider nichts. Ja, super. Der kann halt jetzt auch nicht übermorgen zur Leichtathletik gehen oder sowas. Also, du hast ja auch wenig Möglichkeiten, dann dich anders zu verändern. Das ist ja im normalen Berufsleben vielleicht noch irgendwo möglich. Aber, das ist, ja, eine äußerst schwierige Situation auch für die Menschen.
Absolut. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, woran liegt es? Ja. Und jetzt, und dann setzt halt wieder dieses Proleten-Geseiere, ja, in Social Media ein, ja. Ja, die da oben. Hallo Leute, das sind alles wir. Ja, wir alle sind die Gesellschaft. Ja. Hier gibt es sicher den einen oder anderen, der in der Schule unterwegs ist, ja, wo Sport als erstes ausfällt. Ja, der in der Universität unterwegs ist, ja, wo Sport oft keinerlei Rücksichtnahme oder Toleranz oder was in der jeweiligen Institution hat. Ja, es gibt genug Betriebe, die sagen, nee, wir sind selber so angespannt, wir können keine Leute, die nur halb arbeiten, voll bezahlen. Und. Das findet sich auf allen Ebenen. Ja, in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik, in der Bundespolitik. Natürlich müssen da überall Weichen gestellt werden. Und auch im DOSB. Ist da die Leistungssportreform, die ja seit einigen Jahren läuft, ja, hat die dazu geführt, dass sich schon was geändert hat? Bisher noch nicht. Es wurde immer gesagt, ja, das ist ein längerfristiger Prozess, aber dieser längerfristige Prozess hat nicht zu schlankeren Strukturen und klarerer Strukturierung im Sinne von, wir brauchen Trainer, wir brauchen mehr Leute, die sich kümmern, wir brauchen eine Unterstützung für die Talente, die wir entwickeln wollen, sondern die hat sich tatsächlich eher in die Richtung bewegt, dass noch mehr Formulare geschrieben werden müssen, dass noch mehr Excel-Tabellen ausgefüllt werden müssen und so weiter und so weiter. Ja, der Leistungssportdirektor des Deutschen Leichtathletikverbandes dieses Zitat gebracht, wir schreiben Excel-Tabellen, andere trainieren. Ist ein überspitztes Zitat, aber es trifft leider den Punkt sehr gut. Ja, und das sind nicht irgendwelche Politiker, die das fordern, sondern das ist tatsächlich in der Leistungssportreform im DOSB so entstanden. Das ist schwierig. Ja, und ich möchte noch mal ein Beispiel nennen, ja, bevor wir uns gleich zu zwei anderen Dingen dann noch äußern werden. Ne? Natürlich der Case Marathon, weil der sehr vielschichtig ist, da brauchen wir gleich ein bisschen Zeit für. Ja? Da müsst ihr auch gut aufpassen, weil da sind die exakten Äußerungen sind da wichtig. Einmal noch auf die USA gucken. Wir können uns mit den USA und dem Sportsystem dort nicht vergleichen, weil wir haben nicht das College-System, das dort im Wesentlichen, was den Sport angeht, aber auch was die gesamtfinanzielle Ausstattung angeht, von Spenden und Alumnis getragen wird. Ja, so ist das dort.
Ich muss fast noch einen Schritt vorher sagen, eigentlich beginnt es schon im Highschool-System, weil ja, da wird schon diese Sportkultur implementiert in dieser Teenagerzeit, aus der dann quasi ja schon, also weil du einfach jedes Team gefühlt 15 Sportteams hat, von Football über Lacrosse, über Running, Track und alles, und die fließen dann schon mal alle ins College-System, das natürlich sehr gut finanziell aufgestellt ist. Weil jetzt wolltest du nämlich sagen, auch durch Alumni, ne?
Ja, durch Alumni, ja, die halt extreme Summen, und da reden wir über Millionenbeträge, retournieren, weil die sagen, das ist unser System. Unser System funktioniert wie ein Kreislauf. Ich werde ausgebildet, ich kann mir danach einen sehr, sehr guten Job, einen sehr, sehr gut bezahlten Job suchen, und dafür gebe ich einen großen Teil zurück. Ja? dieses System existiert so bei uns noch nicht. Ja?
Und
dazu ist jeder gerne aufgerufen.
Da, absolut, feel free, wenn ihr euch sagt, uns ist Sport wichtig, dann natürlich dann auch entsprechend zu spenden und zu investieren. Ein anderer Aspekt, was ich auch noch sagen will, das gibt es nämlich auch nicht bei uns, aber das führt auch dazu, als wahrscheinlich mindestens zweite Säule, die College-Finanzierung stützt, das sind die Fernsehrechte, die mit der Football, also das wird ja nicht nur Profisport in den USA extrem geguckt, sondern zum Beispiel auch College-Sport, diese ganzen Ligen, gibt es natürlich Basketball, gibt es natürlich vor allem aber auch Football, und diese Fernsehrechte, die eben verkauft werden, bringen Millionen, wenn nicht 100 Millionen, 110 Millionen,
Milliardenverträge.
Genau. Wenn du dann diese Milliarden natürlich umlegst auf die entsprechenden Colleges, nach, ich glaube, Erfolgsschlüssel irgendwie oder keine Ahnung, am Ende des Tages fließt da natürlich wahnsinnig viel Geld zurück, und das wird nicht nur, das weiß ich von Leuten, das wird eben dann nicht nur ausschließlich in das jeweilige Football-Team investiert, sondern das wird natürlich dann schon auch ein bisschen querfinanziert in Sachen Track and Field und so weiter. Aber dadurch haben die einfach eine ganz andere finanzielle Ausstattung, sowohl was die Facilities anbelangt. Also ich kenne viele Olympiastützpunkte hier im Land, die sind schon für unsere Verhältnisse recht gut ausgestattet natürlich, aber das ist halt teilweise nicht gegen das, was die Top-Colleges da haben. Und die haben natürlich auch einen Trainerstab ohne Ende. Wir hatten ja schon einige Leute hier bei uns im Podcast, die ja dann in den USA studiert haben, Aaron Bienenfeld, Mojo, also Johannes Motschmann, Laura Hottenrott, Lea Meyer und. Und die haben das ja alle genauso berichtet. Da hast du einen Track-Coach, dann haben die da aber Assistant-Trainer, dann hast du da noch einen eigenen Krafttrainer, du hast also das ist einfach ganz anders, einfach auf Basis dieser finanziellen Möglichkeiten.
Und weil wir ja auch noch gleich zu Abgrenzungsproblematiken kommen, ja, in den USA sind endlos Menschen aus anderen Ländern und Staaten unterwegs und trainieren dort mit und haben einen Benefit von der jeweiligen finanziellen und logistischen Ausstattung, die dort herrscht. Julian Alfred mal als Beispiel, ja, erste Olympiasiegerin für St. Lucia. St. Lucia hat 180.000 Einwohner. Ja, Julian Alfred trainiert an der Uni von Leo Neugebauer in Houston. So, das ist jetzt, das nehmen die übrigens nicht als Vaterlandsverrat, sondern im Gegenteil. Ja, die Uni von Houston ist extrem stolz darauf. Ja, weil die haben Leo Neugebauer gehabt, die haben Julian Alfred gehabt, die haben Tara Davis-Wutoy gehabt, Gold im Weitsprung bei den Frauen, und die haben Ryan Krauser gehabt, ja, Gold im Kugelstoßen. Die sind extrem stolz darauf, dass sie 4 Goldmedaillen aus 3 unterschiedlichen Nationen, aber aus ihren Longhorns, das ist das Verständnis dort, dass ihren Longhorns haben. Ja?
Auch weil, das darf man auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass das dann im Zweifelsfall ein Nachteil ist für US-amerikanische Studentinnen und Studenten, sondern, ihr müsst mal überlegen, ich habe natürlich immer ein bisschen die Laufbrille auf, aber dadurch, dass du aus aller Welt, inzwischen natürlich auch aus Kenia, aber vor allem früher noch aus Europa, Mitteleuropa, viele Deutsche sind ja auch dann gecastet worden oder wie sagt man, gescoutet worden und haben ja dann durch ein Stipendium A ihr Studium finanzieren können und dort diese Trainingsannehmlichkeiten nutzen können. Aber es hat natürlich auch das Niveau durch die externen Einflüsse extrem angehoben. Musst ihr mal sehen, die haben natürlich schon Top-Leute in der USA, aber das Trainingsniveau insgesamt ist natürlich ein anderes, wenn aus aller Welt die besten Talente dahin fließen. Und da haben natürlich auch die US-Amerikaner auch im Laufbereich sehr davon profitiert, weil das natürlich einfach eine ganz andere Geschichte ist. Das muss ja so sehen wie eine internationale Trainingsgemeinschaft, nur halt auf College-Niveau. Das ist einfach ja, hilft natürlich allen weiter, wenn du entsprechende Trainingspartner hast.
Und dann auch nochmal kurz, ja, die USA wird natürlich exzellent halt auch mit finanziellen Mitteln ausgestattet, weil der Return aus dem IOC durch einen Sondervertrag, das habe ich glaube ich hier schon mal erwähnt, ja, über 20% aller Einnahmen, ja, die zurückfließen an die jeweiligen nationalen olympischen Komitees, geht an die USA. Das heißt, die haben sehr, sehr, sehr viel Geld zur Verfügung, aus den unterschiedlichen Gründen. So, jetzt nochmal, ja, was kriegen die für eine Goldmedaille? Die kriegen $35.000. Das ist also unwesentlich mehr als das, was unsere Leute bekommen. Es ist nicht die Prämie, die am Ende dort steht. Es bedarf einer kontinuierlichen Unterstützung. Ja, und zwar in Form von Ausstattung für die Nachwuchsleute und der entsprechenden Bezahlung für Trainerinnen und Trainer. Das ist alles, was es braucht. Das müssen wir gewährleisten. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja, und das müssen wir mit weniger Excel-Tabellen und weniger Anträgen und weniger Verwaltungsaufwand hinkriegen. Ja, so ticken wir leider nicht. Auch da, ich kann immer die Finger auf die anderen zeigen. Ja, aber wir selber, ja, wir ticken in unserer Genese nicht so. Ja, wir möchten gerne überprüfen und Kriterien haben, Bemessensgrößen haben und so weiter und so weiter. Das sind alles Excel-Tabellen. Ja? Das sind alles Excel-Tabellen am Ende. Das heißt, es braucht auch ein Vertrauen in in Organisationen, also wie zum Beispiel den Deutschen Leichtathletikverband, zum Beispiel Vertrauen in Trainer, Vertrauen in Trainerinnen, Vertrauen in Gruppen, die gemeinsam trainieren und möglicherweise ja, mit anderen Läuferinnen und Läufern oder Leichtathletinnen und Leichtathleten aus anderen Nationen trainieren. Ja? Ja. Nehmen wir die Gruppe, die die beiden Medaillen fürs Schwimmen gewonnen hat. Ja? Lukas Mertens und Isabel Gose trainieren in einer Trainingsgruppe in Magdeburg. Da sind mehrere Nationen, die gemeinsam dort trainieren. Ja? Und die haben nicht nur diese beiden Medaillen gewonnen, die haben noch mehr Medaillen gewonnen im Freiwasser und so weiter und so weiter. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Wenn ich eine dünne Decke habe von Hochleistungsathletinnen und Athleten, dann muss ich mir Trainingspartnerinnen und Partner dazu suchen. Ja, das ist ein Weg. So wird er bestritten international. Da dürfen wir nicht jetzt protektionistisch und sagen, ah ja, nur wir. Ja, und das genau. Fühlt sich immer noch bei uns. Und zwar zu viel, viel zu viel.
Ja, absolut. Wir könnten noch ein neues großes Thema aufmachen, aber ich glaube, das müssen wir in eine neue Folge schieben, weil wir haben ja noch einiges auf dem Zettel. Quo Vadis Olympia-Bewerbung für die Zukunft und ja, ja. Effekt auf die Jugend, Effekt auf Sportbegeisterung, Effekt auf Sportförderung. Ich sag mal so, nur als Teaser, wenn ihr wollt, dass wir dazu was machen, schreibt uns das am besten entweder auf Instagram oder ihr könnt auch direkt bei Spotify ja inzwischen kommentieren. Dann greifen wir das eventuell nochmal auf. Also ich sag nur so viel, von Japan habe ich die wenigsten Einblicke und es war in der Pandemie, deswegen ist es vielleicht nicht so richtig repräsentativ. Aber mit Rückblick
massive Investitionen, kann ich dir schon sagen.
Genau, Rückblick auf Großbritannien und ja. Wo die waren, bevor sie die Zusage bekommen haben für die Spiele 2012. Wo sie dann waren 2012, als die Spiele im eigenen Land waren. Und jetzt aber auch schon ganz klar Paris bzw. Frankreich. Frankreich war jetzt natürlich irgendwo eine Sportnation, aber in keinster Weise auf dem Level, wo sie jetzt sind, Punkt jetzt, Olympische Spiele gerade abgeschlossen. Und was das für einen Effekt hat, wie gesagt, auf die Nation, auf die Gesellschaft, auf die Jugend, das kann man sich kaum ausdenken. Man muss es halt an Beispielen sehen, die in jüngerer Vergangenheit stattgefunden haben. Jetzt ist es so, wir können es in, ganz so schnell geht es ja gar nicht, weil wir haben ja erstmal schon mal 2028 LA und dann haben wir 2032 Brisbane. Aber das ist ein Thema, wo man, glaube ich, wirklich überdenken muss, ob man das nicht sich wirklich nochmal gibt. Es gibt natürlich wie immer ein paar Nörgler. Ich gehöre eher zu den Befürwortern auf jeden Fall. Und da gibt es auch einige Prominente. Aber das müssten wir vielleicht dann wirklich detaillierter in einer Sonderfolge mal machen und vielleicht uns auch einen coolen Gast dazu noch organisieren. Das wäre, glaube ich, spannend. Weil wir haben noch einiges auf dem Zettel. Und wir haben auch noch O-Töne, auch noch. Und das wird wahrscheinlich eh eine 2-Stunden-Folge werden, weil wir so viel zu erzählen haben. Aber bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, schieben wir jetzt noch kurz unseren Werbeblock ein und dann geht's weiter in die, ich sage es nicht in die zweite Halbzeit, ins zweite Drittel, würde ich sagen.
Und, ja, aber mit dem hochspannenden Thema, wie bewerten wir eigentlich die Marathonergebnisse und das, was an Trash and Field danach sich jetzt inzwischen entwickelt hat. So. Aber zunächst schauen wir mal auf unseren Langzeitpartner, auf AG1. Weil es ist ja die Zeit, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere Tage verbringen. Ja, es ist Sommerzeit und was passiert? Klar, wir sind unterwegs, ja. Und dann hauen wir uns mal irgendwo einen Snack rein oder ich völlig überraschend mal einen Kuchen, ja. Das sind genau die. Ich werde hier schon gepointet. Fingerpointing bei Philipp Flieger, ja.
Nein, ich sehe mich genau in deinen Aussagen wieder.
Was passiert? Ja, 2 Stunden später Heißhunger.
Genau.
Ja? Eine typische Reaktion des Körpers. Blutzuckerspiegel sinkt, ja. Insulinausschüttung und so weiter. Und dann kommt die nächste Attacke, ja. Die nächste Fressattacke. Da kann tatsächlich AG1 gegenwirken, weil es durch die Inhaltsstoffe, zum Beispiel durch Chrom, diese großen Schwankungen verhindert und die Heißhungerattacken mindestens abmildert.
Genau, du hast schon gesagt, Chrom und die natürlichen Pflanzenstoffe sowie Ballaststoffe sorgen eben dafür, dass der Blutzuckerspiegel konstanter ist und damit ja die Anfälligkeit für Heißhungerattacken sinkt, was ja per se alles gut ist. Natürlich hat AG1 auch noch viele weitere Vitamine, Mineralstoffe und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Es ist eben ohne künstliche Geschmacksstoffe und so weiter. Und wir haben natürlich nach wie vor unseren Link für euch, www.drinkag1.com/bestzeit. Da findet ihr alle Infos zu AG1 und auch zu unserem Community-Deal für euch, denn wer über diesen Link ein Monatsabo abschließt, kriegt ein cooles Willkommenspaket, was on top noch eine Edelstahl-Aufbewahrungsdose, einen Shaker, 5 Travel Packs, ich habe hier glaube ich 10 dabei für unseren Urlaub gerade, und zusätzlich noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 beinhaltet. Also schaut da gerne rein, www.drinkag1.com/bestzeit.
Also ich kann nur sagen, Lifesaver in Paris.
Ja, oh, Paris auch, ja.
Und ja, es geht jetzt ja fröhlich so weiter. Am Wochenende ist übrigens Ironman Frankfurt, falls das irgendjemand interessiert.
Hast du eine richtig lange Pause gehabt, Ralf?
Da habe ich eine total lange Pause. Ging am Montag direkt weiter, ne? Aber ist auch geil, kann ich vielleicht ganz am Ende nochmal was zu sagen, nachdem wir mit unseren beiden Goldmedaillengewinnerinnen aus der Staffel noch kurz gesprochen haben. Ja. So, jetzt wollen wir uns aber mit dem Marathon befassen. Wo fangen wir an? Wir fangen bei den Frauen.
Wir fangen mit den Rennen an. Mit den Rennen würde ich anfangen, genau. Ja, genau, von mir fangen natürlich gerne Ladies First.
Wir fangen mit den Frauen an und da, also ich glaube, wir lassen erstmal die Olympiasiegerin zu Wort kommen, ja, weil die mir so aus dem Herzen spricht. Und also die hat die Goldmedaille gewonnen bei Olympischen Spielen, ja, aber sie spricht mir wahnsinnig aus dem Herzen, Sifan Hassan.
I'm so stupid, why I'm playing this kind of game, and I, what the hell, who the hell I'm thinking that I wanna run marathon. And when I was thinking how I decide this, I was so many questions. You know, I never cry. I was crying this morning. Why I put this thing for myself? Why I say I'm gonna run marathon? What is wrong with me?
So, weißt du, diese Fragen, die sich man sich stellt, stelle ich mir ja auch andauern. Und ich beantworte sie anders als sie, damit ich nicht morgens irgendwo stehen muss und weinen muss. Ja, weil ich möchte nirgendwo stehen und weinen und denken, hast du eigentlich ja einen kompletten Schaden.
Ja, also das ist wirklich eine wirklich großartige Reaktion. Nach einer Goldmedaille im Marathon kann man sich so nicht besser vorstellen. Man muss ja sagen, ihr Gesamtpensum, das habe ich auch irgendwo auf Instagram gesehen, hat jemand das nochmal, sich nochmal die Mühe gemacht, das in der Grafik sozusagen aufzubereiten. Also per se Marathon zu laufen, wissen wir alle, krass, ist anstrengend für jedes Leistungslevel, für die Jungs da vorne und auch die Mädels natürlich, wenn die ganz schnell rennen, auch super krass, vor allem wenn man natürlich so ein beeindruckendes Sprintfinish nochmal hinlegt um Platz 1, wie es eben der Fall war bei Sifan Hassan und Tigist Assefa auf den letzten, was waren das, vielleicht 200 Metern. Und die hat aber, also Sifan Hassan hat ja ein bisschen ihr olympisches Programm ja ohnehin im Vorfeld ein bisschen ausgebaut. Die hat nämlich, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, aber die müsste ja, wenn ich mich nicht vertan habe, 62 Wettkampfkilometer sozusagen zurückgelegt haben, weil 5.000 Vorlauf, Endlauf, 10.000.
Aber, ja, sie war aber ja auch noch über 1.500 Meter gemeldet und das hat sie
richtig abgemeldet. Ja, ganz überraschend. Also ich weiß nicht, da hätte man eigentlich die Woche hätte man noch ein bisschen intensiver ausnutzen können. Nee, also Spaß beiseite, das ist ja wirklich eine, wie soll ich sagen, Konstellation, die es in jüngerer Vergangenheit so nicht unbedingt, also nicht gewöhnlich ist. Klar, Emil Zatopek, wissen wir, ist aber schon ein paar Jährchen her. Also das ist jetzt ja nicht mehr vor 10, 20 Jahren gewesen. Da ging das noch. Das ist natürlich heute auch alles sehr viel spezialisierter, logischerweise. Und deswegen ja eigentlich die Erfolgsaussichten auch nicht ganz so hoch. Aber sie hat es ja geschafft, zweimal Bronze zu gewinnen. Plus beim letzten Rennen, beim großen Rennen, auch noch olympisches Gold sich zu sichern. Also von Müdigkeit hat man auf jeden Fall hinten raus jetzt nicht so viel gesehen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, als ich das beobachtet habe, und vor allem die Strecke, die ich natürlich aus den Streckenprofilen und Karten und so weiter vorher gesehen habe, aber dann ja das erste Mal, ich habe es ja erst das erste Mal live gesehen, als ich Samstag für Eurosport kommentiert habe, quasi im Rennen sozusagen, wo ich mir dachte, und die hatten auch ein paar, also wahrscheinlich auch die ARD, ja, die hatten auch ein paar gute Kameraeinstellungen, aber wir hatten auch ein paar gute Kameraeinstellungen, wo du vom Motorrad aus wirklich versucht wurde, von unten die Füße zu filmen. Dadurch hast du erstmal gesehen, wie fucking steil das teilweise war, weil das, ich finde, das ist manchmal was anderes, ob du persönlich dort vor Ort stehst oder was im Fernsehen, wie es im Fernsehen rüberkommt. Aber da ist es echt, glaube ich, ganz gut ein, zwei Mal eingefangen worden, wie steil das ist. Und man sieht es ja auch, wenn man ein Auge für hat, wie sich teilweise der Laufstil verändert hat. Also, dass es wirklich so ein, in Anführungszeichen, trotzdem noch krasses Tempo bei Frauen und bei Männern, aber ein behäbigeres Stapfen wurde und wie viel mehr aus den Armen und der Schulterbereich gearbeitet wurde und Frequenz natürlich nach unten geht. Und das muss man sagen, bei den Leuten, die da am Start sind, also absolute Weltspitze, das lässt dann schon tief blicken, wie krass diese Berge waren. Und da muss ich sagen, Sifan Hassan, also wie gesagt, Vorprogramm, dann kämpfte sie ja durch die Berge und frühstückt hinten raus noch Tigist Assefa ab, die ja immer ein Weltrekordhalterin ist. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, so wie sich das halt entwickelt hat, war mir klar, also Sifan Hassan, die hat natürlich gar keinen Bock, da irgendwie auch nur einen Meter vorne zu laufen. Die dachte sich halt, je gemütlicher, desto besser für mich hinten raus, weil die natürlich diejenige ist, die, was gerade aktuelle Geschwindigkeitsfähigkeit anbelangt, am besten aufgestellt ist. Und ich habe immer irgendwie noch gedacht, Mensch, irgendwie muss man doch versuchen, da jetzt nochmal eine Spitze zu setzen, um sie vielleicht früher loszuwerden, weil als die dann zusammen da in den letzten Kilometer rein sind, war mir der Ausgang, also hat mich jetzt nicht so überrascht, sage ich jetzt mal. Kleiner Rempler, gut, das war ein kurzer Schreckmoment, das war jetzt ein Versehen, passiert manchmal im Eifer des Gefechts, aber grundsätzlich war mir schon klar, wie das dann ausgehen wird.
Also erstmal muss man natürlich jetzt die Taper-Woche mal ganz neu definieren, ne?
Das stimmt. Ja,
also ihr müsst auf jeden Fall einen maximalen Zehner reinfräsen und auf jeden Fall irgendwo noch einen maximalen Fünfer reinfräsen.
Ja, stimmt.
Bin ich ganz also sicher, ob ihr dann ankommt, aber es ist eine sehr, sehr schöne Idee mal.
Also
ich finde du jetzt als Marathon, ja, als Marathon-Rentner, du könntest das jetzt mal machen. Du probierst ja, genau. Das einfach mal aus. Hast du tatsächlich einen relativ scharfen Zehner als Abschlusseinheit gemacht?
Nee, das wollte ich noch sagen. Also ich habe immer, das war immer so die letzte, bei Renato waren es 2x5, bei Kurt Ring waren es aber eigentlich immer klassischen Zehner. Meistens, lass mal überlegen, wir haben den immer mittwochs gemacht, glaube ich. Mittwochs und dann ist Sonntag das
Rennen. Ja, das passt mittwochs. Ja so ungefähr. Also passt nicht genau. Ganz, ne? Weil das aber, war näher halt, am Marathon dran. Ne?
Genau, aber Race Pace. Also er wollte meistens, dass wir den ohne Uhr laufen und oft im Stadion, also sogar, also wirklich 25 Runden, ohne Uhr, damit wir möglichst fühlen, also wir sollten nach Gefühl laufen und möglichst genau unser Marathontempo treffen. Und er stand schon da, also wenn wir jetzt viel zu schnell oder viel zu langsam waren, dann mal gesagt, hier ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, aber grundsätzlich wollte er, dass wir nicht jede Runde auf die Uhr gucken, sondern wir sollten das fühlen und möglichst dann auch ein Gefühl entwickeln, mit dem du dann hoffentlich am Sonntag ins Rennen gehst. Aber da reden wir natürlich bei meinen Zeiten von 31 Minuten, ja, oder 31,20 wäre genau 2,12er Pace, aber oftmals
damit bist du hättest du bei den Frauen keine Medaille gewonnen über 10.
Richtig, genau. Aber ich bin, das wollte ich noch sagen, ich bin ja eben nicht 28 Minuten gelaufen. Also ich bin jetzt nicht All-Out-Bestzeit gelaufen an dem Mittwoch vorher. Und deswegen finde ich es auch bemerkenswert, dass man das sich 2x5 Kilometer ordentlich einschenkt, plus ein Zehner und dann noch so ein Marathon läuft. Also vielleicht ist das Konzept von Tapering auch überbewertet.
Ja, oder man muss es neu schreiben. Ne? Ja. Also ich finde schon, dass beim nächsten Marathon, den du angehst, gibt es eigentlich schon einen Plan, einen groben Plan?
Ja, Berlin Idee. Vielleicht, ja. Doch, ja. Berlin vielleicht. Also vielleicht soll ich doch mal davon noch ein, zwei Longruns machen.
Ja, also du bis dahin hast ja noch, also so viel Zeit jetzt übrigens auch nicht mehr.
Nein.
Deswegen soll ich im Urlaub immer anfangen. So viel ist es auch nicht mehr, ja. Aber dann machst du einfach mal einen scharfen Fünfer am Sonntag davor und am Mittwoch davor, sagen wir mal, zumindest in 30 dann.
Ja, ja.
Also wenn du es überhaupt kannst noch.
Ich wollte gerade sagen, 30, was denkst du, Ralf? 30 ist weit entfernt ist
schon all
von
out.
Dem, was aktuell möglich ist.
Ja.
Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Das grundsätzlich mal auszuprobieren, wäre echt spannend. Ne? Also
ja.
Das, ja, also gut, da muss man auch wieder sagen, ich bemühe mal unseren alten Claim, don't do this at home, bemühe ich trotzdem nochmal, weil jetzt nicht, dass wir den Eindruck vermitteln, dass ihr zu Hause jetzt für euren nächsten Marathon genau das adaptieren sollt, was Sifan Hassan hier gemacht hat. Du musst das dann auch schon vorher so trainieren. Also die hat ja jetzt keine klassische Marathon-Vorbereitung gemacht und dann sich mal kurz mal hingestellt bei 5 und 10, sondern die hat ja schon sicherlich, ich vermute, dass, ich habe keinen Einblick in ihr Training, aber ich vermute, wenn ich ihr Trainer wäre sozusagen, ich würde ein 10.000 Meter Training machen. Also vom Grundaufbau und von den Kilometern. Ich würde keine Marathon-Kilometer machen, sonst bist du zu stumpf für schnelle Tempoläufe. Ich würde ein 10.000 Meter Training machen mit qualitativen Longruns, dann und wann. Wahrscheinlich noch nicht mal jede Woche, weil du musst ja trotzdem gucken, dass du genügend Tempoeinheiten in einer Pace absolvierst, die eher für 5 und 10 sind. Und ich für die 5 schätze ich mal, ich glaube, sie hat eine sehr gute 10.000 Meter Form gehabt, hat wahrscheinlich kurz vor den Spielen, vielleicht in den letzten vier Wochen, ein paar Fünfer-Einheiten gemacht, also nochmal geschwindigkeitstechnisch ein Regal höher gegriffen, davor 10.000 Meter Training und spezifische Longruns. Und ich glaube, dass diese Konstellation offensichtlich, ja, sehr gut für sie gefruchtet hat. Vielleicht nicht top scharf vom Speed, von der Laktatverträglichkeit, wie gesagt, für 5, obwohl man ja, also wenn du Dritte wirst, zweimal über 5 und 10, bist ja offensichtlich trotzdem noch in einer absolut hervorragenden Form, aber vielleicht nicht top, 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 weil das geht dann halt auch nicht ganz wahrscheinlich, aber immer noch gut genug, um damit eben, wie gesagt, auch olympische Marathon-Siegerin zu werden.
Und dann möchte ich gerne euch mal mitnehmen durch die Ergebnisliste Marathon Frauen, weil das noch wichtig wird gleich in der Diskussion um das Ergebnis und natürlich die Diskussion um das Abschneiden der deutschen Läufer und die Diskussion, die Hendrik Pfeiffer als derjenige, der als Vierter als Ersatzläufer nominiert war, aufgebracht hat. Also vorne ist ja klar, da wurde halt richtig hart gefightet. Die sind 2:22:55 gelaufen. Das war olympischer Rekord. Ja, das ist auf der Strecke wirklich ein Brett. Passt aber zu den jeweiligen Bestzeiten. Ne? Also das ist irgendwie irgendwas zwischen 4 und 5 Minuten über den jeweiligen Bestzeiten. Das passt schon. Ja. So, dann gehen wir mal weiter runter. Ja, Luna Salpeter, 9. geworden in 2:26. Das hat sie sich sicher ganz anders vorgestellt. Ja. Ja, Dakota Lindworm, die nicht am höchsten eingeschätzte Amerikanerin, ist 12. geworden. Mit dem Platz ist sie sicher okay. Mit der Zeit 2:26 glaube ich nicht okay. Ja, Peres Şipşehir, ja, eine herausragende Marathonläuferin, ja, die aber offensichtlich, wie sie jetzt in einem Statement gesagt hat, vorher schon Probleme hatte, hat versucht, da dran zu bleiben, ist aber auch eher Opfer der Temperatur geworden als jetzt der Strecke. Ja, ist ein 15. geworden in 2:26:50, das ist, glaube ich, 10 Minuten über ihrer Bestleistung. Tolles Ergebnis von Fabienne Schlumpf aus der Schweiz, die ist 16. geworden. Tolles Ergebnis von Hanne Verbruggen aus Belgien, die ist 19. geworden. Warum sage ich das? Weil das die Trainingspartnerinnen waren von Dominika Meier. Die ist 29. geworden, hat eine starke zweite Streckenhälfte und war danach im Interview so ein bisschen gemischt. So nach dem Motto, cool, dass ich da am Ende noch sehr viele Leute aufholen konnte. Sie war ja nicht als 29. im Ranking in das Marathonrennen reingegangen, sondern deutlich weiter hinten. Ist 29. geworden, ist eine 2:30 gelaufen auf der Strecke mit einer sehr guten Schlusshälfte und mit einer sehr guten Endbeschleunigung, aber war trotzdem nicht so hundertprozentig zufrieden. Anders Laura Hottenrott, die ist 38. geworden, gar nicht so weit dahinter, da war es relativ eng da in dem Bereich. Auch sie hat deutlich besser abgeschnitten als ihre Platzierung vorher und sie hat auch sehr viele Menschen hinten noch überholen können und war sehr glücklich mit ihrem Auftritt als 38. So, dazwischen hatten wir dann noch eine gewisse Emily Sisson, ja, aus meiner Sicht eigentlich die am höchsten eingeschätzte Amerikanerin, die ist 23. geworden, ist knapp unter 2:30 gelaufen. Emily Sisson hatte seit Monaten Probleme und konnte nicht gescheit trainieren, hat aber nicht den Weg freigemacht für die Ersatzläuferin, sondern ist gelaufen. Direkt hinter ihr Genevieve Gregson aus Australien, weit entfernt von ihren Ansprüchen, auch knapp unter 2:30, 24. geworden. Auch das ist im Kontext nochmal wichtig, weil eine weitere Australierin leider ein DNF hatte, nämlich Sinead Dever. Da gab es, wir haben das hier, glaube ich, mal kurz anklingen lassen, juristische Auseinandersetzungen über die Nominierung. Sinead Dever ist mit einer Verletzung in den Marathon reingegangen, ist noch nicht mal bis Kilometer 2 gekommen. Ja, nicht bis Kilometer 2. Auch die hat nicht den Platz freigemacht, sondern hat versucht, alles was geht, versucht, um da starten zu können. Das gleiche Fiona O'Keefe, dritte Amerikanerin. Es gab ein Bild ganz am Anfang des Rennens, sie konnte noch nicht mal die ersten 300 Meter mitlaufen. Ja, hatte sofort große Probleme, Problematik in der Hüfte, die sie daran gehindert hat, auch nur halbwegs in normalem Marathontempo, sogar gemäßigtes Marathontempo mitzugehen, ist dann bei, glaube ich, noch nicht mal Kilometer 1 ausgestiegen. Auch die hatte diese Problematik mehr als 8 Tage vorher, ja, Klammer auf, man konnte bis zum Donnerstag vor dem Rennen entsprechende Ersatzleute ins Rennen bringen. Die mussten dann natürlich auch da sein, das war bei den Amerikanern so nicht der Fall. Also sind die angetreten und haben 2 von 4 Platzierungen nicht wahrnehmen können. Leider ist ja Melat Kijeta, die vielleicht am höchsten eingeschätzte Deutsche, auch nicht durchgekommen. Magenproblematik hatten wir hier, glaube ich, schon auch ein paar Mal erwähnt. Hat leider nicht gepasst für den Lauf am Sonntag. Und vielleicht noch ein Wort zu Rose Harvey, eine Britin. Die ist durchgelaufen, obwohl sie einen Ermüdungsbruch hat im Fuß. Das ja, ist krass. Massive Schmerzen, ist trotzdem durchgelaufen. 2:51 ist drittletzte geworden, ja, 78. von 80. Sie wollte unbedingt diesen olympischen Marathon finishen. Das wird genauso wie die Platzierung von Emily Sisson in der Laufszene in Großbritannien und in den USA honoriert. Nach dem Motto, es geht nicht immer darum, ganz vorne zu sein, sondern es geht darum zu kämpfen und zu kämpfen bis zur Ziellinie. Das mal so als, als Voridee. Ja? Man kann das so sehen. In Deutschland ist dann immer, ja, warum starten die dann, wenn die sowieso keine Chance haben? Ja, weil sie qualifiziert sind und weil sie jede Chance nutzen wollen, um zu starten. Ja, aber gerne, gerne du hier schon mal aus deiner Sicht, wie du diese Fälle bewertest.
Ja, das baut natürlich ein bisschen auf das Gespräch vor, was wir dann noch im Anschluss führen werden, zu der Kontroverse, die ja gerade auch in den Medien die Welle macht. Ich sehe das ganz einfach. Also es gibt einen Qualifikationszeitraum und die Art und Weise, wie man sich heutzutage zu qualifizieren hat, die ist nicht einfacher geworden oder transparenter geworden im Vergleich zu früher durch, wie gesagt, Weltrangliste oder Direktquali ist es ein bisschen komplexer, aber an sich gibt es einen definierten Qualifikationszeitraum. In dieser Zeit haben alle Athleten die Möglichkeit, sich zu empfehlen, zu den Top 3 zu gehören, um dann eben bei Olympischen Spielen vom eigenen Verband vorgeschlagen zu werden und vom Deutschen Olympischen Sportbund nominiert zu werden. So weit, so einfach. Und die drei, Frauen und Männer, die sich in diesem definierten Zeitraum durchsetzen, sollten nominiert werden. Und dann ist für mich auch eigentlich End of Discussion. Also es gibt dann noch diese Platz 4 Ersatzläufer, dann zum Zuge kommen sollten, falls eine andere Athletin das Handtuch wirft. Aber die Entscheidung zu treffen, ob man startet oder nicht, ist einzig und allein Teil der Nominierten. Und der Platz gehört denen, die können mit dem Platz machen, was sie wollen. Natürlich immer in Absprache mit ihrem Verband. Aber solange es da kein Intervenieren vom Verband gibt, ist dieser Platz der Platz der drei Athleten. Und die können, wenn sie es für richtig empfinden oder für wie auch immer, können sie da starten. Und das ist natürlich auch nochmal was anderes, wie gesagt, um vielleicht auch ein bisschen die Motivation oder die Bedeutung, haben wir hier oft genug erzählt. Ich habe, glaube ich, auch klar gemacht, wie wichtig Olympische Spiele für mich damals waren. Aber auch nochmal, um das hier zu unterstreichen, es ist nicht eine WM. Es sind nicht Europameisterschaften, die gefühlt, also im Zwei-Jahres-Rhythmus irgendwie stattfinden. Es sind Olympische Spiele. Die finden nur alle 4 Jahre statt. Und dass in diesem Qualifikationszeitraum, den ich angesprochen habe, dann auch alles passt, um dich selbst durchzusetzen gegen diese Konkurrenz, die ja nun mal logischerweise hoch ist. Da muss halt auch vieles passen. Da muss entweder eine große Konstanz schon im Vorfeld da sein, man muss auch vielleicht an das richtige Glück haben am Ende beim Marathon, auch dass du das richtige Rennen zur richtigen Zeit erwischst. Das sind alles Einflussfaktoren, die da mit reinspielen. Und wenn du dich dann da durchsetzt, dann ist das dein Platz. Und dann kannst du damit tun und lassen, was du willst. Und wenn jemand auch, wie die Beispiele hier, jemand sagt, ich möchte trotzdem starten, weil ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, auch wenn ich jetzt schon angeschlagen bin, dann ist das so.
Nochmal zum Hintergrund, wir beide haben ja mit Amana Petros vorher gesprochen und ich glaube, er war sehr offen zu uns. Es war halt die Problematik, dass er in einer nicht unentscheidenden Phase in seiner Trainingsvorbereitung in Kenia eine Bronchitis bekommen hat und die so hartnäckig war, dass er gesagt hat, okay, da kann man nicht in der Höhe bleiben. Du weißt das besser als ich. So eine Infektion in der Höhe geht viel schlechter weg. Man kann natürlich dann auch entsprechend nicht trainieren. Also ist er nach Hause gekommen, in diesem Fall nach Wattenscheid, und hat dort versucht, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden und dann entsprechend zu trainieren. Das haben sie getan. Das ist ein paar Wochen her. Das ist jetzt also nicht akut, weil das jetzt leider auch immer wieder durcheinander geworfen wird. Nach dem Motto, Amanal hätte jetzt eine akute Infektion gehabt. Das ist
nein, das richtig. War, er hat mir gesagt, 3 Wochen vorher oder 3 bis 4 Wochen vor dem Rennen in Kenia ist es aufgetreten. Und er hat auch gesagt, es kann sein, es wurde wohl dann in Deutschland gemunkelt, dass er eventuell auch Corona gehabt haben kann, ohne dass es in Kenia bemerkt worden ist, was die Sache natürlich auch nicht besser gemacht hat.
Nee, klar. Dann war er wieder trainingsfähig, war natürlich ein paar Sachen, die nicht stattgefunden haben, also Trainingskilometer, entsprechende Belastungen und so weiter, hat einen Test gemacht, eine Woche vorher in Race Pace, so wie wir das gerade geschildert haben, bis Kilometer 20, entsprechende Blutuntersuchungen gemacht und so weiter. Und es stand aus Sicht der Trainer und der Ärzte einem Start nichts entgegen. Dass ein Marathon bei den klimatischen Bedingungen mit dem Streckenprofil dann nochmal eine andere Prüfung für den Körper ist, Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und wenn wir gleich noch auf andere Männer in diesem Rennen schauen, das machen wir aber, nachdem wir uns jetzt mit dieser Kritik befasst haben, dann werden wir noch ein paar andere sehr erstaunliche Beobachtungen haben. Ja? Dann ist halt Hendrik Pfeiffer natürlich gefragt worden, ey, warum bist du da nicht gelaufen? Warum ist Amanal gelaufen, obwohl feststand, dass Amanal nicht in bester Verfassung war? Erstens stand das nicht fest. Zweitens, nachher ist man immer schlauer als vorher. Und nachher oberschlau zu sein, aus dem Fanumfeld von Hendrik Pfeiffer, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Dann hat Hendrik den Weg gesucht, sich mit den entsprechenden Verantwortlichen, also im DLV, die für die Nominierung verantwortlich sind, und mit dem Bundestrainer auseinanderzusetzen. Das ist dann auf unterschiedlichen Wegen erfolgt. Und hat sich dann zu einem Statement in seinem Podcast entschlossen. In diesem Statement betont er mehrfach, dass es nicht eine Kritik an Amanal Petros sei. Unterm Strich ist es aber eine Kritik an Amanal Petros, weil er zum Beispiel auch aus persönlichen Chatverläufen auf WhatsApp mit Amanal zitiert. Das finde ich schwierig, um es mal vorsichtig zu sagen. Sehr schwierig.
Ja. Kannst du nicht machen.
So, jetzt einmal dazu, damit ihr mal so einen Hintergrund habt, einmal das Statement des Deutschen Leichtathletikverbandes zum Olympiamarathon. Dieses Statement existiert seit heute. Wir nehmen heute am Donnerstag, den 15.08. auf. Ja, Zitat: Hendrik Pfeiffer hat als Ersatzstarter Marathon ausdrücklich betont, dass er nicht die Nominierung und den Start von Amanal Petros bei den Olympischen Spielen in Paris kritisiert, sondern die persönliche Kommunikation seitens der beteiligten Trainer. Wir nehmen diese Kritik ernst und werden diesen Fall im Trainerteam der Disziplin Marathon kurzfristig aufarbeiten. Schriftliche Informationen wurden bis kurz vor dem Marathon in Paris jeweils an Hendrik Pfeiffer weitergegeben. Eine engere und persönliche Abstimmung wäre sicherlich angebracht gewesen. Allerdings sehen wir nicht, dass der Teamgeist mit Füßen getreten wurde. Vielleicht mal so viel. Ja? Es ist ein sehr schwieriges Feld. Ja? Und leider, wir haben eine Menge unterschiedliche Menschen danach gefragt. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass auch bei Philipp das Handy glüht und die Mailbox glüht und so weiter und so weiter. Wir kennen sehr viele Menschen aus der Szene. Wir haben mit sehr vielen Menschen gesprochen. Wir dürfen auch ein paar Sachen nicht nennen, weil wir wollen unbedingt die Persönlichkeitsrechte und vor allen Dingen natürlich auch, also im Journalismus heißt es Informantenschutz, einfach die Sachen, die uns vertraulich gesagt worden sind, auch vertraulich behandeln. Es geht aber, glaube ich, um was anderes. Es geht darum, wie die Position des Ersatzmanns oder der Ersatzfrau, da kommen wir gleich nochmal zu,
verstanden wird.
Und auch definiert ist.
Und auch definiert wird, ja.
Ja. Diese Position ist nämlich so, dass du die Aufgabe hast, als vierte Frau, als vierter Mann, dich so vorzubereiten und so zu präparieren, dass du bis zu dem besagten Donnerstag ein Signal bekommen kannst, du bist drin, du bist draußen. So musst du dich vorbereiten. Und genau diese Vorbereitung, ja, um mal Positivbeispiele zu nennen, habe ich bei Debbie Schöneborn gesehen.
Bei Debbie, 100%. Die war in St. Moritz.
Habe ich bei Johnny Hilbert gesehen. Der ist sogar angereist. Debbie ist, glaube ich, auch angereist nach Paris. Und die haben so getan, in ihrer gesamten Vorbereitung, in ihrem gesamten Gestalten und Strukturieren des Sommers, haben die so getan, als würden sie entweder in der Mixstaffel bei Johnny Hilbert im Gehen oder im Fall von Debbie am Sonntag im Marathon an den Start gehen. Das ist ihre Aufgabe. Wenn sie diese Aufgabe, aus welchem Grund auch immer, nicht wahrnehmen wollten,
dann darf man das auch ablehnen.
Darf man das auch ablehnen, ja, weil wir auch ja dahinter, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, entsprechende
stark genug sind.
Ja, Rankings gehabt hätten, um das zu füllen.
Klar.
Wenn jetzt gesagt wird, ja, aber wenn ich das vor 3 Wochen gewusst hätte, dann hätte ich ja was ganz anderes gemacht, dann ist das aber
kein gutes Zeichen.
Ein Widerspruch zu dem, was wir gerade skizziert haben. Ja? Dann hätte ich die letzte Woche vorher anders gestaltet, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, weil du musst ja darauf gefasst sein, dass jemand krank wird. ja, einfach krank wird und am Donnerstag sich herausstellt, hat Fieber, kann nicht starten. Ja? So musst du den gesamten Sommer strukturieren. Und jeder muss mit sich selber ausmachen, wo er dann hinreist, wo er Wettkämpfe bestreitet, ja, und wo er Trainingslager respektive Veranstaltungen wahrnimmt. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber im Nachhinein zu sagen, ich hätte mich ganz anders verhalten, wenn ich das gewusst hätte vorher, ist aus meiner Sicht hochproblematisch. Und es ist noch was anderes problematisch. Selbst als Bundestrainer, selbst als behandelnder Arzt, kann ich nicht so ohne weiteres medizinische Dinge, die ich mit dem Patienten verhandle, an andere weitergeben. Das widerspricht dem Schweigegebot des Arztes. Ja, das widerspricht dem einfach. Und zu sagen, ja, der Amanal hätte aber ganz dringend Hendrik Bescheid sagen müssen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ich meine, da muss man auch sagen, auf Basis dessen, wie sich das jetzt so entwickelt, weiß ich nicht, ob die beiden mal enge Freunde waren oder auch nicht. Aber es ist jetzt trotzdem, also es hat ihr Binnenverhältnis hat die ganze Sache sicherlich nicht verbessert. Das dürfte klar sein.
Das ist klar.
Die Frage ist ja, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, den Hendrik skizziert hat, diesen Best Buddies oder zumindest in so einem Ding, dass er hat es, glaube ich, genannt, menschlich enttäuscht ist von Amanal, dass er ihm das nicht gesagt hat. Aber man kann natürlich auch die Frage stellen, was hätte das denn geändert? Du hast schon gesagt, wenn man diese Rolle ernst nimmt, dann bereitet man sich auf den Tag so vor, als ob man da tatsächlich Marathon laufen würde. Und dann braucht es keine externe Information von wegen, ach ja, da gab es eine Schwierigkeit, aber wir können jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht einordnen, was das für eine Auswirkung hat, ob ich starten kann, ob ich nicht starten kann, das wissen wir zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Wir sind aber in enger medizinischer Betreuung und versuchen natürlich alles bestmöglich zu tun, um dort starten zu können. Davon ist ja mal auszugehen. Und die Frage ist ja, wenn das kommuniziert wird, und selbst wenn es Amanal gemacht hätte, ja, was passiert dann? Macht sich Hendrik dann mehr Hoffnungen zu starten? Am Ende startet er doch nicht. Ist das dann besser, als wenn man vorher sagt, nee, komm, ich warte mal noch ab, weil irgendwie wir kriegen das, glaube ich, schon irgendwie hin. Weiß ich jetzt nicht.
Wäre denn danach dann die Kommunikation anders verlaufen?
Genau, also, dann hättest du gesagt, mir geht's schlechter, dann hätte er vielleicht gedacht, er kommt zum Zug, am Ende startet Amanal doch, dann ist es aber trotzdem so ausgegangen, wie es jetzt vielleicht in dem Fall leider nicht so gut für Amanal ausgegangen ist. Und dann wäre die Enttäuschung wahrscheinlich noch größer gewesen, könnte ich mir vorstellen. Also es ist halt einfach auch schwierig, glaube ich, da eine optimale Lösung zu finden. Und ja, natürlich, ich muss nochmal betonen, ich verstehe jegliche Enttäuschung von Hendrik in Bezug auf Punkt 1, dass er sich nicht durchgesetzt hat in diesem Quali-Zeitraum. Noch dazu war es ja um wenige Sekunden, also denkbar knapper geht's nicht. Also es ging ja am Ende zwischen ihm und Richard. Und Richard ist halt.
Aber in das, wollen wir nochmal ganz kurz betonen. Es ging übrigens nicht zwischen ihm und Amanal Petros.
Amanal Petros, deutscher Rekordhalter, war ja schon lange gesetzt. Also das war ja auch vollkommen unangefochten. Aber am Ende ging es eigentlich darum, ob Richard Ringer, den brauchen wir jetzt nicht erklären, Europameister von München, ja, ob der fährt oder ob Hendrik fährt. Weil die beiden, die in dem Falle, also Richard hatte die drittschnellste Qualifikationszeit und Hendrik hat nach seinem sehr guten Berlin-Marathon nochmal einen draufgesetzt in Houston, wenige Wochen danach, auch nochmal extrem sich verbessert und ist auch eine 207er Zeit gelaufen, allerdings wenige Sekunden langsamer als Richard. Und dass das natürlich bei so einer, wir reden immer noch von Olympischen Spielen, dass das natürlich ein extrem frustrierendes Ergebnis am Ende dann, obwohl es ja eine krasse Bestzeit ist, das ist ja vollkommen klar. Es ist vollkommen klar, verstehe ich. Nur in dem Kontext jetzt, ich glaube, er hat ja auch, wir haben es ja natürlich auch angehört, logischerweise seine Worte, und er ist ja auch tausendfach jetzt zitiert worden, er hat von großer Respektlosigkeit gesprochen und von der Enttäuschung dem Verband gegenüber. Und ich bin der Letzte, also wirklich, ihr kennt mich, bin der Letzte, den man eng mit dem Verband verbindet sozusagen. Da gab es auch viele Geschichten, die mich in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr gestört haben. In dem speziellen Fall und in Anspielung auf die sportliche Leitung respektive die direkte Bundestrainer-Connection zu ihm, also Matthias Kohls, bin ich jetzt nicht so sicher, was du da hättest groß anders machen können. Es ist ja offensichtlich laut Statement des DLVs, das ja auch, wie gesagt, rausgegeben wurde, kann man auch auf Sport 1 nachlesen, wir können das auch gerne hier in den Shownotes verlinken, hat ein schriftlicher Austausch stattgefunden. Ich gehe mal aus, das bezieht sich aber eher auf eine allgemeine Natur von Anreise, Abreise, bla bla bla, irgendwelche Wettkampfinformationen, vielleicht sowas halt. Und so wie ich es verstehe, ging es ihm eher um den persönlichen Kontakt zu seinem Bundestrainer, dass er da gerne mehr geführt worden wäre. Aber wie gesagt, aus den schon von mir dargelegten Punkten, Ralf hat es auch gesagt, also wenn du dich so vorbereitest, wie man es bei einer Debbie gesehen hat, dann hättest du ja wahrscheinlich keine Anpassung mehr im Training vornehmen müssen, weil du bereitest dich auf den Tag so vor, wie wenn es dein Rennen wäre. Und der andere Aspekt, den ich ja vorhin nochmal gemacht habe, um das jetzt nochmal abzuschließen, ist ja der, hätte das wirklich viel verändert? Also von der Mentalität her, hätte das jetzt dazu geführt, dass er sich mehr Hoffnung auf seinen Start macht, was ja dann am Ende trotzdem nicht zum Tragen gekommen wäre, und dann zu noch mehr Enttäuschung geführt? Das ist so ein bisschen, ja, die Schwebe. Und dann muss man auch sagen, er hat, glaube ich, ja, er hat auch gesagt, er hat jetzt so ein bisschen Sorge um seine Herbstmarathon-Vorbereitung, weil er ja so viel investiert hat in dieses Rennen. Da mache ich mir jetzt bei Hendrik wenig Sorgen, ehrlich gesagt, weil wenn ich jetzt sein letztes Jahr
anschaue... Das ist auch nicht in Ordnung, das zu nennen, weil es ist einfach kein Argument. Ja, dann hätte er die Rolle als Ersatzmann absagen müssen.
Genau, das hätte er durchaus machen können. Ich wollte es ein bisschen abmildern. Ich wollte zumindest sagen, auf Basis seines letzten Jahres, wo er wirklich beeindruckende Anzahl an Rennen und im Speziellen auch an Marathons und auch alle gut absolviert hat, mache ich mir jetzt da gar keine Sorgen, dass das jetzt irgendwas für den Herbst gefährdet. Ja, und am Ende des Tages, das muss man trotzdem auch objektiv sagen, du hast es gerade schon gesagt, jedem steht frei, diese Rolle anzunehmen oder nicht. Also wenn man dann sagt, ihm ist es, oder es ist einem wichtiger, auch mal zur Ruhe zu kommen, was wirklich ja auch wichtig ist, bin ich der Letzte, der das nicht verstehen würde. Bei dem ganzen Druck, bei dem ganzen auch körperlichen Stress, der nun mal Marathontraining auf so einem Niveau mit sich bringt, ist es extrem wichtig, wenn man eine lange Karriere haben will, sich auch Auszeiten zu nehmen. Da bin ich der Erste, der das unterschreiben würde. Und dann muss man aber im Zweifelsfall auch sagen, dass man halt diesen Platz abgibt und der in dem Fall Fünftplatzierte dann diese Bresche springt und füllt und dann halt derjenige Gewehr bei Fuß steht. Und das wäre auch eine legitime Entscheidung gewesen. Die wäre auch respektiert worden, 100%.
Da kann man auch über Wettkampfreisen nach Bogotá reden. Da kann man auch über Wettkampfreisen nach Atlanta reden. Man kann das alles machen. Man kann das alles machen, aber nicht nachher sagen, ich hätte das anders gemacht, wenn ich gewusst hätte das. Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ja? Und noch eins zu dem Statement. Ich zitiere das gerne nochmal. Zitat, eine engere und persönliche Abstimmung wäre sicherlich angebracht gewesen. Zitat Ende. Durchaus selbstkritisch. Auch das hören wir nicht immer.
Habe ich selten in meiner aktiven Zeit vom DLV gehört. Also das muss man auch mal als ein gewisses Eingeständnis sehen. Wie gesagt, trotzdem, was wäre das Ergebnis daraus gewesen in dem konkreten Szenario jetzt? Womöglich noch mehr Frust, weil wie gesagt, Amanal hat sich entschieden, das Rennen zu bestreiten, hat von den eingebundenen Ärzten, vom medizinischen Team dafür auch grünes Licht erhalten. End of story. Jetzt schließe ich mal einen ganz großen Bogen nochmal zum Anfang an. Die drei Personen, Männern und Frauen, die sich durchgesetzt haben, haben alleinig die Entscheidung zu tragen, ob sie sich in der Lage fühlen, ob sie diesen Start wahrnehmen wollen oder nicht. Und niemand anders. Fertig.
Und dann jetzt nochmal eine Würdigung auch von Richard Ringer und von Samuel Fitwi, nicht vergessen, ja. Richard ist mit einem sehr klug eingeteilten Rennen und einem fantastischen Schlusspart.
Die schnellsten Kilometer von allen Athleten waren, glaube ich.
Korrekt, ja. Ist damit auf Rang 12 vorgelaufen. Ja?
Das war brutal, ja.
Leute, ganz tief Chapeau, ja, Itchy, fantastisches Rennen. Ja? So musst du dich erstmal kontrollieren und pacen. Auf der Strecke überragend. Ja? Samu,
und 15. geworden. Zu Richard noch ganz kurz. Wenn ich fürs Fernsehen arbeiten darf, versuche ich aus meiner Erfahrung als Athlet die Jungs immer so wenig wie möglich zu nerven, weil ich weiß, man ist ja dann irgendwo so im Tunnel so ein bisschen, man möchte sich auch aufs Rennen konzentrieren und nicht zu viel Medienkram noch machen. Ich schicke den Leuten, wenn ich über jemanden berichten soll, klingt ja immer sehr hochtrabend, aber wenn ich über jemanden was erzählen soll oder auch möchte natürlich, gerade aus deutscher Sicht, mir ist sehr wichtig, dann eine persönliche Story auch erzählen zu können. Wenn mir jemand was schicken möchte, auch Insights, dann wissen die, dass ich das durchaus auch weiß, wie ich das dann in der Übertragung einsetze und auch vertraulich manche Dinge behandle, aber es hilft natürlich oft in der Einordnung, ne? Wenn mal was nicht so gut läuft oder wenn was sehr gut läuft, dass man das den Leuten erklären kann mit den Hintergrundinfos, die man hat. Richard hat mir, glaube ich, 2 Stunden, nachdem er in Paris angekommen ist, eine 7-Minuten-Sprachnachricht geschickt Und wirklich auch ganz toll berichtet, wie er sich vorbereitet hat, wie akribisch er sich vorbereitet hat, dass er da dreimal in Paris war und auf der Strecke und mit Laktatmessungen und von Programmen auf der Strecke in den schweren Parts. Und er hat mir 1:1 skizziert, wie er dieses Rennen laufen wird. Und er hat es genau so gemacht und es ist auch genau so aufgegangen, wie er es sich vorgestellt hat. Er hat gesagt, für ihn wäre es großartig, sein Ergebnis von Tokio zu verbessern. Top 20 wäre ein Traum. Und er wird am Anfang versuchen, sich so bedeckt wie möglich zu halten, weil er weiß, dass diese Hügel definitiv sehr viel Schaden hinterlassen werden im Feld. Und dann wird er versuchen, auf diesen letzten 8, 9, 10 Kilometern sein Glück zu finden, indem er dann die Körner, die er noch hat, eben einsetzen wird. Und da ist er auf Platz 12 vorgelaufen. Das ist großartig. Übrigens, Samuel Fitwi auch ganz tolles Rennen gemacht. Vielleicht am Anfang ein bisschen, nicht am Anfang, aber im Mittelteil sichtbarer noch gewesen. Also da dachte ich kurzzeitig sogar, da ist sogar noch mehr möglich, weil er war ja in dieser absoluten Spitzengruppe mit drin und da sah es kurzzeitig mal so aus, das war so, als die Bergabpassage wieder begonnen hat, nach dem zweiten richtig giftigen Anstieg und da waren sie, glaube ich, noch so zu 8 und da dachte ich mir, holy shit, Samu, was geht bei dir ab, Alter? Wird das hier irgendwie noch Top 5 oder sowas? Aber auch wirklich Platz 15, Hut ab, größter Respekt, schwere Strecke, richtig große Namen hinter euch gelassen. Vielleicht auch noch ein Wort zum Sieger, der ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur nachnominiert wurde, jetzt haben wir wieder den Fall, weil ein Cissei Lemma das Handtuch werfen musste, weil er sich so schwer in der Vorbereitung verletzt hat. Cissei Lemma quasi Late Edition zum äthiopischen Team und ich saß beim ich saß beim Breakdance-Finale der Frauen. Das ist genau das Beispiel, was ich meinte. Du sitzt dann da, wir saßen die Karten, dann kommst du irgendwie mit deinen Sitznachbarn so ins Gespräch, hey, wo kommt ihr her? Ja, Deutsch. Und was macht ihr hier so? Seid ihr Fans? Und ich sagte, ja, auch eingeladen von Adidas, aber mach auch ein bisschen was fürs Fernsehen. Ja, cool, was machst denn du fürs Fernsehen? Ja, ich darf morgen den Marathon der Männer kommentieren. Oh ja, cool und so. Und wer gewinnt? Dann habe ich gesagt, buh. Also ich habe so ein, jetzt ist kein Geheimtipp, das ist ein bekannter Athlet, aber der kam jetzt sehr spät ins Feld. Ich glaube, dass der mit dem, was er mitbringt, was er schon gewonnen hat und wo er erfolgreich war, prädestiniert ist, auf diesem Kurs ein sehr gutes Ergebnis zu holen. Und er hat gesagt, also ich glaube, Tamir Atola wird das Ding machen. Und er so, boah, geil, ey, ich setze noch 1.000 Euro. Nein, ich sag, nein.
Gab nicht so viel für Tora.
Bitte nicht machen. So sicher bin ich mir dann doch nicht. Und Fun Fact ist, ich treffe ihn am Tag später, weil der dann auch noch in unserem Hotel war. Bis ich später rausgeklärt, war das ein Franzose, der auch für Adidas arbeitet und da irgendwelche Retail-Partner betreut hat. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich saß am Mittag, Samstagmittag, ich kam vom Eurosport-Studio zurück und habe dann Mittag gegessen in der Sonne vorm Hotel, so einem kleinen Platz, war sehr schön. Und der kam dann gerade mit seiner Crew irgendwie von irgendeinem Sportevent, wo sie geguckt haben, kam er auch zurück, wahrscheinlich von der Marathonstrecke, und kam dann direkt auf mich zugelaufen vorm Eingang so, du hast gesagt, ich soll die 1.000 Euro nicht setzen. Da habe ich gesagt, ja, so sicher war ich mir dann halt wirklich nicht, aber der hat natürlich, ich glaube, man kann sagen, das Ding dominiert. Also der hat sich die Leute richtig schön zurechtgelegt, am Anfang sehr bedeckt gehalten, erster giftiger Anstieg mal ein bisschen getestet, in der Backup-Passage wieder aufschließen lassen und beim zweiten Mal hat der Hammer zugeschlagen und hat das Ding dann entspannt nach Hause gelaufen.
Aber wir haben es ja
auch gesagt. Mit olympischem Rekord auch.
Genau, du hast es ja auch schon gesagt, der ist eben auch schon auf sehr profiligen Strecken, New York, ja, sehr
Streckenrekord
erfolgreich gewesen. Das heißt, der wusste, was er macht. Aber jetzt macht euch nichts vor. Also die Topläufer haben natürlich alle im letzten halben Jahr Berge trainiert. Ja, also ja. Wer das nicht gemacht hätte, der hat ja komplett nicht verstanden, wo es lang geht. Also alle. Und leider war ja, weil wir von Samu kamen, Samu Fitwi, war ja diese Bergabpassage so brutal gepusht, vor allen Dingen von Bashir Abdi, dem Belgier, der nachher Zweiter geworden ist. Die haben halt gnadenlos da Feuer gegeben und da haben sie leider Samu ein bisschen den Nerv gezogen. Aber ich möchte bitte die Zeiten auch nochmal nennen, ja?
Ja,
Samu Fitwi ist eine 2:09:50 gelaufen auf der Strecke. Richard ist eine 2:09:18 gelaufen auf der Strecke. Das ist jetzt auch in Relation zu ihren Bestzeiten im Vergleich zu den anderen Leuten, die um sie herum und vor ihnen waren, sehr, sehr, sehr stark. Ja, also deshalb nochmal Chapeau, fantastisch gelaufen. Ja, und dann schauen wir doch mal auf die Leute, die eben nicht gemäß ihrer Fähigkeiten ins Ziel gekommen sind, ja.
Gemäß und, ihrer, wie soll ich sagen, ihrer Legend.
Ja, ihrer Legend, genau. Ja, also fangen wir mal bei dem Kenianer an. Alexander Muniau ist, glaube ich, der Jahresbeste immer noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Benson Kipruto, glaube ich, oder?
Ah, Kipruto, okay. Ja, also der Muniau, 21. in 2010. Hinter Richard und Samu. Ja, Crippa, der Italiener, der die Deutschen abgestellt hat in Rom beim Halbmarathon, ja, 25. 2:10:36. Ja. Dann haben wir Sondremoen, 2:11:39 als 32.
Ja, für den hat es mir ein bisschen leid getan, weil ja. Der hat wirklich ein sehr beeindruckendes, das ist so ein bisschen in der deutschen Wahrnehmung, glaube ich, gar nicht mehr so drin gewesen. Der hat ja wirklich ein paar richtig harte Jahre gehabt mit mehreren OPs und da stand ja das Karriereende mehr als einmal im Raum. Und ich habe irgendwann auch schon ein bisschen den Glauben dran verloren, dass das nochmal was werden kann, einfach weil die medizinischen oder die gesundheitlichen Probleme so massiv waren. Und der hat sich nach 3-4 Jahren Durststrecke echt nochmal auf ein sehr beachtliches Niveau zurückgekämpft. Ich glaube, der ist in Fukuoka letztes Jahr immerhin auch wieder eine 2:07 oder sowas gelaufen, wo ich dachte, wow, Sondre, also hattest schon immer meinen Respekt, aber jetzt auf jeden Fall nochmal nach der ganzen Scheiße so nochmal zurückzukommen, aber ja, leider dann halt nicht ganz so, das heißt Happy End klingt jetzt sehr übertrieben, aber ich glaube, der hätte jetzt ausgehend von der Fitness, die er sich erarbeitet hatte, und der ist eigentlich einer, der gut Berge laufen kann, hätte da, glaube ich, hat er sich auch was anderes vorgestellt.
Ja, Tadesse Abraham, müssen wir nicht diskutieren, ist ja dein alter, also uralter Typ, ne? Hat seinen letzten Marathon gemacht, der Schweizer. Ne?
Tade ist schon eine Legende.
Ja, absolut, absolut. Der ist 38.
Mit einem Lächeln übers Ziel gelaufen.
Mit einem fetten Lächeln übers Ziel gelaufen, ja.
Neben
Kene Nisa-Bekele, die beiden sind zusammen über die Ziellinie gelaufen.
Beide gelacht.
Und beide hatten ein fettes Lachen auf den Lippen. Die sind beide 2:12 gelaufen, als 38. und 39. Zwei Legenden. Ja, der eine im europäischen Rahmen, der andere auf absolutem Weltniveau. Ja, Kene Nisa-Bekele. Keine Chance an dem Tag auf der Strecke. Ja, und last but not least, ich könnte jetzt hier endlos Leute vorlesen, die da hinten irgendwo bei 50 rumgelaufen sind. Ja, und last but not least, Eliud Kipchoge. Ja, ja. Wenn du mich fragst, wussten die vorher,
ja,
da ist ein Problem. Er wird es versuchen, ob es gut geht, ist nicht klar. Es war schon relativ früh zu sehen. Es gab ja einmal diese Zeitlupe, die habt ihr ja auch im Weltbild gehabt, ja, bei dir bei Eurosport, ja, wo er sich an die Seite greift, ja, wo klar ist, da ist was. Ja. Und der hat dann auch aufgegeben. Ja. Ich habe jetzt nichts gelesen von dem Shitstorm. Ja, Shitstorms bekommen.
Das Gegenteil war der Fall, der ist auf Social Media noch abgefeiert worden, dass er sich offensichtlich mit Problemen dieser Wettkampfsituation und bei Olympischen Spielen an eine Startlinie stellt. Das ist die Fallhöhe zwischen irgendwie internationale Bewertung, wenn sich so Leute, die sich schon in der Vergangenheit verdient gemacht haben, trotzdem stellen und alles probieren. Und wenn du in Deutschland bist, dann hast du teilweise ganz andere Diskussionen. Und das ist einfach manchmal auch ein bisschen, weiß ich nicht, frustrierend, dass in Deutschland dann immer alles so schlecht irgendwie und dann, Kipchoge ist dafür noch abgefeiert worden, überall, guck irgendwo bei Insta rein, jeder, der darüber geschrieben hat, meinte, ja, okay, natürlich, traurig, schade, jeder hätte ihm irgendwo wahrscheinlich auch das dritte olympische Gold gewünscht, um seinen Legendenstatus noch weiter zu zementieren, aber im Gegenteil, ja, es ist tragisch, das haben alle irgendwie zur Kenntnis genommen, aber haben ihm dann noch Props gegeben. Und dann hat er irgendwie, gibt es auch diese Side-Story, dass er praktisch fast unbekleidet zurück ins Ziel kam, nur noch mit seiner Laufhose an, weil unterwegs er quasi in einer Heerschar, in einer riesen Traube von Fans ins Ziel begleitet wurde und alle gefragt haben, kann ich irgendwas von dir haben, eine Erinnerung? Und dann hat er seine Startnummern verteilt, sein Trikot verschenkt, seine Schuhe verschenkt und kam eigentlich nur noch in der Laufhose irgendwann zurück. Und das haben die Leute, absolut gefeiert.
So, jetzt machen wir mal einen Strich runter. Erregung wird sicher weitergehen, die Diskussion geht weiter. Ich bin auch gespannt auf eure Diskussion. Unterm Strich sage ich immer, Diskussionen sind gut, aber respektvoll. Und auf der einen Seite anderen Respektlosigkeit vorzuwerfen und dann mangelnden Respekt anderen zu zollen, ist, finde ich, problematisch. Finde ich sehr problematisch. Aber ist meine Meinung. Ja. Lass uns auf einer positiven Note enden. Ja, und haben wir das nicht toll vorbereitet? Also ich hatte gestern...
Als hätten wir es geplant.
Als hätten wir es geplant. Also ich hatte gestern bei dem Goldmedaillenempfang der Deutschen Triathlon Union in Frankfurt die Gelegenheit, es war nicht einfach, sage ich euch, es war nicht einfach, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen an denen zerren, ja, wenn man mal so eine Goldmedaille gewonnen hat. Hatte ich aber trotzdem die Gelegenheit, mit Laura Lindemann und mit Lisa Tertsch zu sprechen. Und das machen wir jetzt hier mal an dieser Stelle als kleine Einsprengsler, aber es ist total spannend. Ja, es geht zunächst mal los mit der Frau, die wahrscheinlich die schnellsten Laufbeine überhaupt in der Triathlon-Szene, was olympische Distanz angeht, besitzt. Ist ja auch schon etliche Male in Leichtathletik-Wettbewerben unterwegs gewesen. Lisa Tertsch aus Darmstadt, die ersten Sturz hatte im Einzelrennen, einen unverschuldeten Sturz im Einzelrennen hatte und dann mit der Staffel Gold gewonnen hat. Lisa, erstmal herzlichen Glückwunsch, ja, zu Olympiasieg. Klingt das immer noch irgendwie fremd oder gehört das schon zu dir?
Gehört schon langsam so dazu, aber ich glaube, den Einfluss, den das haben wird, den habe ich noch nicht so erfasst und den kann ich auch noch nicht so richtig erfassen. Das wird sich erst mit der Zeit so ergeben, glaube ich. Ja, aber ich war davor Lisa, ich bin danach Lisa. Also ich habe jetzt zwar eine schöne Medaille in meiner Socke, aber ansonsten hat sich jetzt noch nicht so viel geändert, so für mich persönlich. Also ja, also ich bin sehr glücklich und alles, aber ja.
Die Socke ist der Platz für die Medaille oder nur, wenn du so wie bei diesem DTU-Event hier unterwegs bist?
Ich würde sagen, sie ist das Transportmittel. Zu Hause liegt sie in dem Koffer, den wir bekommen haben. Ja. Und was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Aber der Koffer ist auf jeden Fall zu groß und zu auffällig zum durch die Gegend tragen. Deswegen ist es die Socke.
Müssen noch mehr Medaillen dazu. So ist es.
Ja, da muss ich zwei Socken mitnehmen.
Du hast ja vorhin ja in der größeren Runde schon erzählt, dass das Schwimmen logischerweise ja speziell war, aber jetzt nicht wegen der Wasserqualität, sondern vor allen Dingen ja wegen der Strömung halt auch. Erkenntnisse aus deinem Einzelrennen, die du dann weiterverarbeitet hast in das Staffelrennen, wo viele Leute gedacht haben, wo schwimmt sie denn hin? Ich hatte schon so eine Idee, weil das eigentlich passen kann, wenn man sich vorher mit der Strömung und dieser Kurve auseinandergesetzt hat, so wie das die Briten ja wohl auch getan haben. Wann bist du und wie zu der Entscheidung gekommen, deine Taktik dann in der Staffel zu ändern?
Es war ein Prozess, würde ich sagen. Also ich kann das jetzt nicht so genau beschreiben, aber es ist immer, ich lerne immer gerne dazu und mache die Dinge immer ein bisschen besser und ein bisschen besser. Und ich habe gedacht, da ist halt noch irgendwie einfach Potenzial drin. So. Also mit Training oder so kann man nicht mehr so viel drehen, aber mit den Gegebenheiten klug umgehen halt schon. Und ja, da war das ein offensichtlicher Faktor. Und ich habe mir das überlegt und habe es dann beim Einschwimmen ausprobiert. Und da hat es gut funktioniert. Und dann habe ich gesagt, na, viel schlechter kann es auch nicht werden als beim Einzelrennen. Also ja. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, wie es von oben aussieht. Ich wusste nur, wie es sich anfühlt von innen. Deswegen.
Ja, am Anfang sieht es natürlich so, als würdest du in die falsche Richtung schwimmen. Nur wenn man ja im Kopf hat, woher die Strömung kam, also von links, ist ja logisch, dass du dann halt ja, mit dem Schwimmen schneller auf diesen einen Punkt an der Boje kommst, als den Bogen, um die Boje rumzuschwimmen. Also wenn man detailliert drauf guckt, so wie du das ja gemacht hast, dann ist das ja eine Idee, oder?
Ja.
Jetzt hast du aus dem Einzelrennen mit dem ja, nassen Untergrund und der sehr unglücklichen Situation, dass dich ja jemand zum Sturz gebracht hat, nicht mit einem positiven Erlebnis dieses Staffelrennen angehen können. Was ist dir durch den Kopf gegangen beim Radfahren oder schon morgens, als die Straße trocken war, dass das keine Rolle spielt?
Also das Einzelrennen habe ich eigentlich gar nicht mehr drüber nachgedacht beim Staffelrennen. Da war eher mein Fokus, dass ich wieder ein gutes Rennen abliefern möchte, dass es wieder ein olympisches Finale irgendwo ist, wo man eine Medaille holen kann. Und es war jetzt nicht das erste Rennen, bei dem irgendwas nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Und ich weiß mittlerweile, wie ich damit gut umgehen kann. Und auch hingefallen auf dem Fahrrad bin ich nicht zum ersten Mal. Ich weiß, wie man wieder aufsteht. Und ja, ansonsten würde ich auch sagen, also alle fokussieren sich halt nur auf den Sturz, aber ich für mich kann auch aus dem Rennen selbst viele positive Sachen mitnehmen. Viele Dinge, an denen ich gearbeitet habe, haben sich verbessert, die konnte ich umsetzen.
Schwimmen zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel der erste Wechsel, das Anfahren, also da waren auch viele positive Sachen dabei, bis es halt zu dem Sturz kam. Da war ich ja wirklich in der Spitzengruppe bei den Olympischen Spielen. Und da nehme ich auch viel Selbstvertrauen mit raus. Und dass ich laufen kann, das weiß ich eigentlich.
hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich das zeigen kann, wie gut ich da in Form bin. Konnte ich dann beim Einzelrennen, beim Staffelrennen zum Glück, aber ja, also ich hätte natürlich gerne gewusst, was möglich gewesen wäre, aber ja, ich habe schon öfter gesagt, man kriegt nicht immer das, was man will. Ich habe am Ende schon was gekriegt, was ich gerne haben möchte. Von daher kann ich mich jetzt nicht beschweren.
Also. Nee, absolut. Also, dass ihr ja eine Chance habt, ist ja nach den letzten Jahren, nach den Rennen in Hamburg und so weiter, ja klar gewesen, dass ihr eine Chance habt, eine Medaille zu gewinnen in der Staffel und so weiter und so weiter. Ist das trotzdem so ein bisschen Fairy Tale, bei so einem Ereignis mitten in Europa dann Gold zu gewinnen?
Ja, definitiv. Also es waren ja auch viele Fans aus Deutschland da, so wie ich das auf der Strecke manchmal gehört habe. Das ist natürlich schon cool, schon ein Traum. Und auch die Strecke mitten durch die Stadt war wirklich was Besonderes. Also währenddessen habe ich davon nicht so viel mitbekommen, aber die Bilder danach waren schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ja, gut für die Enkelkinder dann später.
Ja, aber macht das nicht auch, visualisierst du nicht Dinge aus vorherigen Rennen in solchen Rennen oder vor solchen Rennen?
Ja, mache ich. was soll ich dazu sagen?
Also, ja, weil man hat ja immer zwei Sichtweisen. Das eine ist ja die Eigensicht, ja, oder die Eigenwahrnehmung, das andere ist ja die externe Wahrnehmung. Ja, und ja, Fernsehbilder liefern ja oft eine andere Wahrheit als die, die man selber erfährt.
Ja, also ich würde sagen, das Visualisieren läuft alles eher intern ab. Hm. Also man sieht ja nie, was in dem Sportler so vorgeht. Das weiß ja nur der Sportler selber, aber das ist genau das, was man visualisiert oder worüber man nachdenkt. Ja,
ja, und dann ist ja sicher in deinen Vorstellungen das Ziel gewesen, vorne die Staffel zu übergeben, logischerweise. Dann hast du das gemacht, hast ja auch zeigen können, dass du logischerweise laufen kannst. Das weißt du, das wissen natürlich auch alle Konkurrentinnen. Und dann steht man da und muss zwei weitere Teilnehmer abwarten. Was passiert da mit einem?
Ja, ist natürlich aufregend und nervös, aber man weiß andererseits, dass man jetzt seinen Teil getan hat und dass man jetzt nicht mehr viel machen kann. Drückt natürlich die Daumen, dass alles glatt geht. Ging ja hauptsächlich darum, dass man keine Fehler macht. Das kann leider beim Triathlon einfach schnell passieren. Verschuldet und unverschuldet. Und so das erste Mal richtig aufgeatmet habe ich dann, als Laura auf der Laufstrecke war. Da wusste ich, okay, eine Medaille wird es mindestens. Und sprinten kann Laura eigentlich auch immer. Also kann es auch richtig gut werden. Aber ja.
Ja. War dann richtig gut, ne?
Ja.
Wie war denn...
Wie viele Fragen kommen denn noch?
Eine noch. Okay. Ja, wie war es denn danach? Siegerehrung, Champions Walk, Deutsches Haus?
Ein bisschen, also eine Mischung aus Freude und ein bisschen überwältigt sein. Also man wusste natürlich, dass viel auf einen zukommt, aber bis man das dann mal selber durchgemacht hat, weiß man nicht wirklich, was da passiert. Ja, aber... War schon, also sind viele Erinnerungen, die man, glaube ich, für immer im Kopf behält. Und darum geht es ja dann letzten Endes, dass man besondere Erinnerungen sammelt, sage ich mal. Die bleiben ja. Und das ist schön, dass ich da so viele sammeln durfte.
Absolut, ja. Vielen Dank. Und die Socke mit der Goldmedaille, ja, die bleibt auch für immer. Ne? Ja. Und Olympiasiegerin bleibt man auch immer. Das ist das Schöne daran. Ne? Ja. Danke, Lisa.
Danke.
So, und jetzt machen wir nochmal weiter eben nach Lisa. Ja, ihr merkt schon, die war wirklich ausgetalkt. Ja? Habt ihr diese Frage gehört? Wie viele Fragen gibt es denn noch? Ja? sie hat danach gesagt, ich mache jetzt noch ein Foto, aber ich sag jetzt nichts mehr.
Ja, ist schon hart, ein Star zu sein. Ne?
Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Irgendwann ist dir das doch auch alles zu viel. Du willst dann einfach mal nach Hause. Ja?
Ruhe haben.
Ja, ne? Und übrigens, in meinem nächsten kleinen Gespräch spielt das eine wesentliche Rolle. Zu Hause, Ruhe, Laufen, überhaupt Laufen und Ärgern von Läuferinnen und Läufern spielt jetzt gleich noch eine Rolle bei Laura Lindemann. Wie war das bei dir, als du nach Hause gekommen bist? Brauchtest du da auch mal Ruhe nach Rio?
Tatsächlich haben wir es ein bisschen anders gemacht in Rio. Ich habe mir, ich habe jahrelang tatsächlich gar keinen Urlaub mehr gemacht und habe dann gesagt, ich bin jetzt auch nicht ganz so regelmäßig in Brasilien. Wir nutzen das noch und machen Pause, aber in Brasilien, indem wir dann noch 3 Wochen das Land bereisen, und das war also absolut, für mich die absolut richtige Entscheidung, war total großartig. Wir haben logischerweise nicht alles sehen können, weil das Land dann doch überraschend ein bisschen größer ist, als wir uns das so ausgemalt haben auf der Karte und mit der Planung, wann fliegen wir wohin noch und was können wir alles gucken. Aber wir haben doch einige sehr, sehr coole Erlebnisse gehabt. Felix war damals noch dabei und meine jetzige Frau, logischerweise Barbara, war auch dabei. Und das war für uns alle drei, glaube ich, eine sehr schöne Erfahrung, da noch das Land bereisen zu dürfen. Und es hat viel, sagen wir mal, wenig Internetverbindung. Und viel Natur hat auf jeden Fall dazu beigetragen, die Akkus wieder aufzuladen.
Und du hast die ganze schlechte Presse, die du gekriegt hast, danach nicht so mitgekriegt.
Genau, ich habe das ausgeblendet. Den Verriss von mir in Deutschland, den habe ich ausgeblendet, weil ich dachte, hey, das ist nur international, wird man da irgendwie abgefeiert. Das, was in Deutschland geschrieben wird, will ich gar nicht wissen.
Das war völlig überraschend bei Laura, ein bisschen anders. Und wir fangen an bei der Situation. Auch sie, Sturz im Einzelrennen auf nasser Bahn. Und wie sie damit umgegangen ist, auch im Hinblick auf das Staffelrennen.
Es war mir eigentlich relativ schnell klar, dass der Medaillentraum damit im Einzel auf jeden Fall geplatzt ist. Also ich wusste, in der ersten Gruppe sitzen schnelle Läufer, ich komme da nicht in anderthalb Runden wieder ran und ich kann da hinten theoretisch machen, was ich will und eine Medaille wird es nicht mehr. Ich habe mir aber dann schon so, also beim Laufen habe ich gedacht, okay, ich merke ja, ich habe eine gute Form und ich will auch gucken, wie gut ist die Form. Klar ist es was anderes, in der zweiten Gruppe zu laufen, aber ja, ich sag mal, von der zweiten Gruppe dann wenigstens als erstes ins Ziel zu kommen, ist natürlich irgendwo ein kleiner Trost oder so, zumindest dieses, okay, die Form ist da und auch der Kopf irgendwie noch. Und ich habe aber auch ein bisschen schon in dem Rennen an die Staffel gedacht. Ich habe gedacht, okay, die Einzelmedaille ist weg. Es gibt aber noch eine Chance. Und das ist ja eigentlich mega cool, dass wir halt noch so diese zweite Chance haben. Also vor allem, wenn man ein gutes Team hat. Und wir haben ja so ein gutes Team und haben ja gewusst, dass wir schon mit zu den Favoriten zählen. Und habe schon im Einzel gedacht, okay, in der Staffel, wir müssen das schaffen. Ja, aber auch danach, nach dem Männerrennen, was ja dann auch für die Jungs nicht so gut lief, habe ich zu Tim auch gesagt, wir müssen das schaffen in der Staffel. Weil ja, das ist so unsere zweite Chance. Und ich glaube, das hat uns alle dann auch in den Tagen danach so angetrieben und gesagt, haben wir alle gedacht, ja, wir haben da eine Chance und wir wollen die nutzen. Und ja, dann hat es gut geklappt.
Ja, absolut. Nimmt einem auch die Erfolgsserie aus Hamburg so ein bisschen das Zweifeln und gibt einem Zuversicht und Selbstvertrauen in der Staffel dann auf jeden Fall in Richtung Medaille gehen zu können?
Ja, schon. Also ich meine, wir haben ja schon in den letzten Jahren gemerkt, dass wir sehr konkurrenzfähig sind mit der Staffel. Gerade jetzt, wo halt die umgedrehte Reihenfolge auch ist, waren wir eigentlich, ich weiß gar nicht, fast immer auf dem Podest, würde ich sagen. Also fast immer, ja. Und ich hatte nur kleine Zweifel, oder nicht Zweifel, aber ich wusste, es wird auf jeden Fall schwer, es wird überhaupt kein Selbstläufer, weil andere Staffeln, also wir haben schon sehr oft eine sehr gute Staffel an den Start gestellt, vor allem in Hamburg, klar, Heimrennen, da haben wir irgendwie den Druck und wollen da auch gut performen, und andere haben aber viel mehr vielleicht Leute geschont, welche rausgelassen, also zum Beispiel Taylor Nipp ist in den letzten Jahren wenige Staffeln gestartet und auch Georgia wegen Verletzungen halt einfach wenig. Und da habe ich schon so gedacht, okay, es wird nicht einfach. Die anderen machen uns das sicher nicht einfach und es muss alles gut funktionieren, aber wir haben die Chance. Also die Chance ist immer da gewesen, ja.
Dann habt ihr ja eine Besprechung logischerweise noch gemacht, oder hattet ihr vorher schon eine ähnliche oder so eine Reihenfolge im Kopf, oder wird dann tatsächlich nochmal untereinander diskutiert, wie stellen wir uns da tatsächlich hin?
Es wird schon nochmal diskutiert und wir hätten da auch, ja, das anders, also wenn wir gute Argumente gehabt hätten, auch anders aufstellen können, denke ich. Aber für uns, also für mich zumindest, war die Aufstellung total logisch, die wir vorgegeben bekommen haben von den Bundestrainern. Und ich war damit auch total zufrieden und ich denke, so war die Aufstellung auch ja, am erfolgreichsten, ja.
Du hast es vorhin schon gesagt, dass das ein Vorteil ist, so wie jetzt die Reihenfolge ist, also Mann, Frau, Mann, Frau. Ändert sich ja jetzt im nächsten olympischen Zyklus wieder. Was ist der Vorteil da für euch in dieser Kombination?
Ja genau, es ändert sich jetzt wieder, aber ich denke, dass wir trotzdem durch die letzten Jahre einfach so viel Selbstbewusstsein auch gesammelt haben durch die Staffeln, dass wir da nicht mehr so reingehen und so, oh ja, mal schauen, was wird, sondern wir haben irgendwie den Anspruch, auch vorne dabei zu sein. Und ich glaube, das hilft uns sehr jetzt auch mit der wieder umgedrehten Reihenfolge. Und dazu kommt natürlich, dass wir uns alle auch entwickelt haben. Also man sieht es ja in den Einzelrennen, wir sind einfach besser geworden, stabiler kommen wir regelmäßig in die Top 10 in großen Rennen. Und ja, ich glaube, dass wir auch wieder in der anderen Reihenfolge auch gute Chancen haben. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich glaube, es wird auch nochmal spannend generell, wieder die ersten Rennen so zu sehen, wenn es wieder andersrum ist. Und jeder muss sich, glaube ich, auch wieder ein bisschen dran gewöhnen. Aber ja, ich glaube, es wird, kann auch gut werden, ja.
Absolut. Visualisierst du vor so einem Rennen dann deinen Part? Weil das ist ja dann eben der Schlusspart. Gab es da so dieses Szenario, dass du vorher schon hattest, okay, ich muss am Ende um alles sprinten?
Ja, sicher war das irgendwie so in meinem Kopf, weil das ja letztes Jahr beim Testevent, auch wenn es ein Duathlon war, klar, aber irgendwie auch so war. Und es war ja auch in Paris und irgendwie diese Bilder sind ja schon so im Kopf. Und ich war schon auf einen Schlusssprint eingestellt, ja. Also ich meine, am Ende ist das eigentlich immer, also außer man ist halt wirklich, wirklich weg schon vorher, ist es ja eigentlich immer so das Szenario, dass man sprinten muss. Ja, deswegen habe ich mich da schon vom Kopf her drauf eingestellt, gerade weil ich dachte, dass wir so richtig weg sind. Ich glaube, dafür sind die anderen Staffeln zu stark. Ja.
Gut, dann war natürlich logischerweise ja Frankreich mit dem Pech. Das wäre ja auch logischerweise eine Staffel gewesen, die man da mit hätte im Kalkül haben müssen. Aber dann war es ja diese Dreierkonstellation. Ja? Wenn man jetzt mal so nur vom Papier geht, Beth Potter ist mal Weltbestzeit gelaufen über 5 Kilometer auf der Straße. Taylor ja eigentlich eher die Radfahrerin mit der Tendenz zur Mittel- oder Langdistanz. Also ich hätte fast Bess ein bisschen stärker eingeschätzt als Gegnerin, aber die war auch nicht 100% fit, wenn ich das richtig so rausgelesen habe. Dann musstest du aber gegen Taylor richtig hart kämpfen.
Ja, ich glaube, da kam halt einfach diese Triathlon-Leistung insgesamt zusammen, okay. Weil das Radfahren war schon ermüdend. Also ich glaube, dass Beth Potter wirklich ans mehr oder weniger ans Limit gegangen ist, um vorneweg zu bleiben. Weil ich glaube, das hat sie jetzt gar nicht mal wegen Taylor gemacht, sondern, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich hoffe, es ist nicht so arrogant, aber ich denke, dass sie schon so auch diesen Sprint von letzten Jahr im Kopf hatte, okay. Und wusste, okay, ich bin sprintstark und wenn sie mich nicht beim Laufen los wird, wird es halt auf jeden Fall hart oder schwer. Und ich glaube, sie wollte vor allem deswegen halt wegbleiben, um diesen Puffer zu haben, und da das ja dann nicht geglückt ist, weil Taylor einfach so stark Rad gefahren ist. Und klar war ich die meiste Zeit an dem Hinterrad, aber sie schafft es schon auch für den Hintenfahrenden, das wirklich hart zu gestalten. Also sie kann halt echt so tief gehen beim Radfahren. Und ich glaube, also klar, ihre reine Laufleistung ist jetzt nicht so krass wie vielleicht eine von Beth Potter, aber dadurch, also sie kann richtig tief gehen beim Radfahren und genauso laufen, wie wenn sie nur läuft. Also das ist bei ihr einfach nicht so der große Unterschied. Und bei Beth, wenn sie, also ich denke, sie hat sich schon ziemlich, hat schon ziemlich gelitten auf dem Rad alleine vorne. Und ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen gelitten. Also ich glaube, wir waren da schon ein bisschen chancengleich.
Ja, du hast ja auch einmal echt hart kämpfen müssen, immer dran zu bleiben, ja, am Hinterrad von Beth. Ne? Ja, aber ist ja auch kein Wunder, weil die nun ist im Einzel bei den Expertinnen mitgefahren. Ne? Das ist ja klar. Ja. 1800 Meter können schon wehtun, oder?
Mhm. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, zum Glück hatte ich zwischendurch noch so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist es gerade kontrolliert. Also ich muss sagen, mein Wechsel war wirklich nicht gut. Da habe ich echt Zeit liegen lassen. Deswegen waren die ersten Meter natürlich nochmal extra hart, da wieder ranzukommen. Dann braucht es immer ein bisschen, um in diesen Rhythmus reinzukommen, weil man passt sich ja den anderen dann auch irgendwie an. Aber dann so am Anfang oder die erste Hälfte der zweiten Runde, da habe ich echt so gedacht, okay, ich komme in den Rhythmus rein, es fühlt sich gut an, also gut unter Schmerzen, aber trotzdem irgendwie gut und kontrolliert. Und habe gedacht, okay, so bin ich bereit für einen Schlusssprint, weil ich glaube, wenn man da die ganze Zeit am Limit ist, dann bist du auch nicht bereit für einen Schlusssprint. Und da habe ich schon so gemerkt, okay, das könnte ganz gut werden.
Ja, ganz gut ist gut. Jetzt seid ihr Olympiasiegerinnen und Olympiasieger. Was war das Coolste bis jetzt?
Ich glaube, das Fahne reintragen, das war mega cool. Ja. Also das aber irgendwie auch alles. Also die Stimmung in Paris war mega gut. Dann, dass Freunde und Familie da sein konnte, das hatte ich bisher bei Olympischen Spielen noch nicht. Also selbst in Rio war jetzt meine Familie nicht, es ist einfach so weit. Und, aber in Paris war das halt möglich. Dann das Deutsche Haus mit dem Medal Walk, das war cool. Aber auch diesen... ich weiß nicht, wie der nochmal hieß, Champions Walk.
Champions Walk, ja, genau.
Genau, auf dem Trocadero. Ja. Der war auch mega cool. Also, ja, man konnte einfach so danach die Zeit da so gut genießen. Und auch, ja, da waren wir noch im Stadion nach dem Staffelrennen. Zum Tag später waren wir abends im Stadion die Laufwettbewerbe anschauen. Und ja, es gab eigentlich nur Highlights dann ab der Goldmedaille.
Jetzt bist du in dem Marathon drin, ja, Empfang, Ehrung. Schon Sport gemacht?
Ja, doch, ich habe schon wieder ein bisschen angefangen, weil die ersten Tage ging es echt schwer, weil da war es auch so, ich fand mental, man hatte so dieses ganze Hoch und wir waren ja noch im Dorf und irgendwie, ich habe mich so danach gesehnt, einfach alleine im Wald bei mir zu Hause laufen zu können und ich hatte gar keinen Bock da durchs Dorf zu laufen oder irgendwie da dieses ganze, ja, und da fiel es mir ein bisschen schwer, aber jetzt bin ich eigentlich ganz froh, jetzt habe ich wieder einen Plan, jetzt kann ich so die Termine und alles drumherum planen und habe wieder so einen Alltag, also so wenigstens eine Struktur im Tag. Ja,
das ist schon mal was.
Und, ja, und das finde ich, bringt dann schon was.
Ja, absolut. So, jetzt hast du vorhin gesagt, 4 Jahre wären es auf jeden Fall noch. Gehst du zwischendurch wieder Läufer ärgern? Machst du mal eine Halbdistanz? Läufst du mal einen Marathon? Gibt es noch Side-Geschichten, die du jetzt noch dir vorstellst?
Bisher habe ich noch gar nicht so geplant. Also ich bin bisher eigentlich nur froh, dass es jetzt mal wieder ein normaler Olympiazyklus, also eine normale Olympiade sozusagen wird. Ja. Das ist ja der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Also ja, einfach das erste Jahr, was jetzt kommt, ist ja so, ich sag mal, das unrelevanteste Jahr. Also klar, man kann Weltmeister werden oder Europameister, aber da ist jetzt, gehört erstmal nichts zu Olympia-Quali und so weiter. Und ich glaube, wenn, ja, da könnte ich mir schon irgendwas vorstellen, auch mal was anderes zu machen. Also Läufer ärgern mag ich gern. Nee, also sowas macht mir schon Spaß. Aber ja, bisher habe ich noch nichts geplant. Ich freue mich eher so ein bisschen auf den Weg.
Ja, und auf Urlaub hoffe ich doch mal.
Ja, auf Urlaub auf jeden Fall auch. Ja, da ist ein bisschen schade. Wir werden ja immer, wenn wir eine Medaille gewinnen, bei der WM oder in Olympiajahren, bei den Olympischen Spielen, werden wir zum Club der Besten eingeladen von der Deutschen Sporthilfe. Und
da habt ihr das, noch Saison.
Ja, genau, da haben wir noch Saison und genau das Wochenende quasi davon ist dann bei High, also das WTCS-Rennen, also fällt das wohl leider aus. Das finde ich sehr schade, aber egal, da mache ich privaten Urlaub am Ende der Saison.
Well deserved, sagt der Engländer, ne? Ja, vielen Dank, Laura, ja, dass du Zeit hattest. So, liebe Läuferinnen, ja, ihr habt das gehört. Laura hat Bock, die Leichtathleten zu nerven und zu ärgern. Ihr wisst, was das heißt.
Das hat sie in der Vergangenheit schon des Öfteren mal gezeigt und ich finde das auch cool. Also ich finde das cool, dass man sagt, ich stelle mich da in Felder rein, wohl wissentlich, dass du dagegen natürlich gegen reine Spezialisten antrittst, aber trotzdem sagst, ey, jede, die ich pack, ist motiviert mich und das finde ich großartig.
Am Wochenende Ironman Frankfurt. Leute.
Wo müssen wir einschalten? Wann müssen wir einschalten?
Viertel nach sechs, HR oder Stream über sportschau.de, über Mediathek geht's auch. Viertel nach sechs geht's los. Sebastian Kienle ist an meiner Seite. Ein fantastisches Feld. 100 Profis. Ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen. Ja. Christian Blumenfeld, der Norweger, war ja auch in Paris, muss seinen Start in Hawaii noch validieren. Das heißt, er muss einen Ironman machen. Er behauptet, er käme nur zum Überleben nach Frankfurt. Ich glaube ihm kein Wort.
Ich glaube ihm kein Wort.
Ne? Sam Long, einer der geilsten Läufer in der Szene, auch ein totaler Showtyp, ja. Ein fantastischer Läufer, der kann leider das, was du auch total geil kannst, nicht so gut.
Schwimmen.
Der kommt, sagen wir mal, doch relativ hinter dem Feld raus. Der hat aber vorne, mal so für alle, die ein bisschen Radfahren, ja, also man hat vielleicht vorne mal so 53er, 55er großen Kranz drauf, ne, vorne, ja.
der hat vorne einen 60er drauf.
Wow.
Ja, also der macht ein paar Meter mit einer Umdrehung. Ja, also der hat was vor auf dem Rad. Dann natürlich ein Haufen Deutsche dabei, die da auch große Ambitionen haben. Es gibt insgesamt 6 Slots noch für Hawaii zu holen. Deshalb ist das Rennen jetzt so aufgepumpt, weil da so viele noch diese Chance suchen wollen. Franz Löschke, den wir hier schon hatten, der übrigens seinen letzten Ironman macht, sofern er sich nicht für Hawaii qualifiziert. Ist ja auch schon fantastisch Marathon gelaufen. 25 Jahre Triathlon und ja, hat gesagt, okay, das wird mein Last Dance. Vielleicht gibt es auch noch einen Last Dance. Ja, die sind alle dabei und ich freue mich irrsinnig natürlich auch auf Patrick Lange. Du hast selber das ja erlebt, dass er mit Problemen nach einem Tritt in die Rippe in Rot aufgeben musste. Und jetzt will er zeigen, was er kann. Ich habe ein bisschen Lust.
Er hat sich seinen Feinschliff in St. Moritz noch mit unserem Freund Kai Pflaume geholt, ja. Habe ich die letzten Tage verfolgt. Ja. Bin gespannt, was Kai da noch beitragen konnte hier fürs Feintuning. Und, ja,
auf jeden Fall gute Stimmung, weil Kai ist ja ein unglaublich positiver Mensch.
Positiver Mensch, ja, absolut. Absolut.
Man gibt sich ja gerne dann ein paar Tage vorher, wenn auch die Nervosität natürlich steigt und so, ja dann doch mit positiven Menschen. Ne?
Ja, ist ja absolut. Klar.
Also ich bin jedenfalls saumäßig gespannt, das wird total cool. Wir machen das ganze Ding live, ne? Als hätte ich sonst nichts zu tun, als wäre ich frisch wie der junge Morgen.
So schaut's aus. Und
mach aber vorher noch 2 Pokalspiele.
Wissen wir ja, dass viele von euch, auch noch, krass, okay, wow, dass viele von euch natürlich mitten in ihrer Sommervorbereitung auf den Herbstmarathon stecken. Das haben wir nämlich in unserer Strava Bestzeit-Podcast-Gruppe bemerkt. Also ihr gebt richtig Gas, das freut uns auf jeden Fall. Ladet da gerne noch Leute ein bei der nächsten Degussa-Integration bei uns hier im Podcast. Ich glaube, das müsste in 2-3 Wochen sein. Da dürfen wir dann schon das erste Mal Gold unter euch verlosen. Und von dem her bleibt er gerne am Ball. Ich bin aber sehr, sehr guter Dinge, dass wir unser gestecktes Ziel von 250.000 gelaufenen Kilometern bis zum Berlin-Marathon, dass wir das packen können, wenn ihr so weitermacht.
Ja, und dann sagen wir, Triathlon gucken, laufen gehen. Ja, beteiligt euch an allen Diskussionen, aber respektvoll.
Respektvoll, das ist das Zauberwort. Und ich sende liebe Grüße aus den Bergen und wünsche euch ein, wie immer, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, passt auf euch auf.